Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Anni Stoßberg, ich komme aus einer Frühdienstwoche. Das ist der Disclaimer bei Radio Partei. Eventuell ist die ein oder andere Gehirnzelle schon im Wochenende. Aber ich rede ja hier Gott sei Dank nicht alleine, sondern habe Gästinnen neben mir sitzen, die auf jeden Fall Expertise haben rund um das Thema Wohnen. Und wir wollen uns natürlich der Frage des Abends widmen: Wie können wir uns Wohnen künftig noch leisten? Hoffentlich ist die Antwort nicht gar nicht. Das wäre dann aber auch sehr schnell beantwortet, sondern wir wollen uns von verschiedenen Seiten dieser Frage und der Beantwortung so ein bisschen nähern. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass Michelle Schüler-Holstein von der Wuppertaler Verbraucherzentrale hier ist und auf jeden Fall sagen kann, wie es so der Beratungsbedarf ist und welche Tipps die Verbraucherzentrale Menschen gibt, die vielleicht genau zu dem Thema jeden Tag dort Tag ein, Tag aus mit den Fragen stehen, mit großen Augen und mit Sorgen vielleicht auch. Klaus Dese ist da, der erste Vorsitzende des Mieterschutzbundes, der natürlich auch noch mal Einblicke geben kann, ja, wie die Lage ist, wie sich das vielleicht entwickelt, welche Trends es gibt, welche Bemühungen er beobachtet in der Politik, welche Bemühungen vielleicht auch nicht und was das Ganze vielleicht gerade so teuer macht, jetzt und in Zukunft. Und Paul-Yves Ramette ist ja der Fraktionsvorsitzende der Grünen, muss ich glaube ich nicht groß vorstellen, ich mache es natürlich trotzdem, der die politische Seite hier so ein bisschen repräsentiert, vielleicht auch schon die eine oder andere Antwort geben kann, wenn dann eben die fragenden Blicke Richtung Politik kommen. Und so probieren wir uns dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Ich freue mich sehr, ich liebe das Thema Wohnen. Ich weiß nicht, ob das ein, ich komme in so ein Alter-Ding ist, aber wir reden im Freundes- und Bekanntenkreis sehr viel über Wohnen. Die ersten haben Häuser, sowas Verrücktes, oder ziehen um. Ich habe jetzt auch gerade meinen Mietvertrag unterschrieben für meine erste richtige Erwachsenenwohnung und freue mich ganz doll. Und ja, so zieht sich das irgendwie durch. Und ich glaube, Wohnen ist ja auch so ein Thema, das geht alle was an. Also irgendwer und irgendwie wohnen wir alle. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen. Vielleicht einfach mal, weil wir das beim Radio auch so gerne machen, Umfragen. Lieben wir ja, auch hier im Luisenviertel, ganz toll. Vielleicht einfach mal per Handzeichen, wer wohnt denn zur Miete? Ich auch. Genau. Und wer hat ein Eigenheim?
Nein. Eigentumswohnung.
Eigentumswohnung.
Das ist alles.
Ja, also, aber wohnen tun wir alle, es ist halt sehr unterschiedlich und wahrscheinlich betrifft diese Frage, wie teuer es künftig wird, ob wir uns das leisten können, uns alle auf eine unterschiedliche Art. Vielleicht erstmal, Herr Ramett, so die Frage, ich meine, wir sind jetzt eine Woche nach dieser noch nicht mal eine Woche nach dieser Bundestagswahl, ich bin immer noch ganz aufgeregt. So Wohnen und Mieten und dieses Ganze alles wird teurer, Wohnungsnot. Das war jetzt im Wahlkampf am Rande Thema. Die meisten Stimmen kamen da so von den Linken, die das so ein bisschen durchgezogen haben. Der Rest eher nicht. Warum, wenn es doch eigentlich alle angeht?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, also auch wir, so ich sehe diese grüne Farbe, auch wir das vielleicht auch ein bisschen zu wenig beachtet haben, aber Analyse folgt sicherlich woanders. Aber das Thema Wohnen, ja, weil es einfach einen großen Teil einfach des Nettoeinkommens der Menschen auffrisst, in Anführungsstrichen, oder einen größer werdenden Teil, ist ein ganz wichtiges Thema, was die Menschen berührt. Und ich glaube, es ist einfach in letzter Zeit nicht genügend von der Politik so ganz allgemein aufgenommen worden. Ne? Warum? Vielleicht, weil man mit anderen Themen noch mehr die Menschen emotionalisieren kann, vermute ich mal. Ich finde es schade. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, sag mal, hier die Veranstaltung zu machen, ne? Weil das auch in Wuppertal immer mehr ein Thema wird.
Ja, voll. Ich habe natürlich im Vorfeld das so also ein bisschen Transparenz in meine Recherche mit allen dreien hier gesprochen. Und Herr Dese, Sie haben einen Satz gesagt, der mir da so hängen geblieben ist, dass es politisch vielleicht gar nicht so gewollt ist, die Situation so zu verändern für viele.
Ja gut, das ist so eine Quintessenz, die ich aus meinem mittlerweile doch über 40-jährigen Berufsleben als Mietervereinsvertreter habe. Ich bin 1982, am 4. Juni übrigens genau, mit Mieterberatung angefangen. Also in diesem Jahr 43 Jahre und habe also insoweit mehr als die Hälfte der bundesrepublikanischen Wohnungspolitik in Anführungszeichen live erleben können und habe da immer wieder Höhen und Tiefen mitbekommen und bin auch heute nach wie vor immer noch erstaunt darüber, wie wenig dieses Thema in der politischen Auseinandersetzung fast aller Parteien, mit Ausnahme tatsächlich der Linken, auch schon in den vergangenen Jahren, überhaupt ein Thema gewesen ist. Man muss allerdings auch dazu sagen, wir sitzen ja hier in Wuppertal in einer Großstadt, 360, 370, 380.000 Einwohner größenordnungsmäßig, Städte drumherum als Speckgürtel, Nordrhein-Westfalen ist mit dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, Kölner Raum, Bonner Raum, ziemlich auch ein dicht besiedelter Raum. Insoweit reden wir, wenn wir über Wohnungspolitik sprechen, immer sehr häufig auch über den Mietwohnungsmarkt. Dabei muss man wissen, dass 57% der bundesrepublikanischen Menschen in ländlichen Regionen wohnen, die mit so einer Wohnungsdichte, wie wir sie hier haben, sehr wenig zu tun haben. Und der Fokus, der Blick auf das Thema Wohnen findet in diesen Regionen aus ganz anderen Perspektiven statt. Da geht es nicht so sehr um die Frage, kann ich mir die Wohnung noch leisten, sondern geht es eher um die Frage, wie komme ich von A nach W, weil die Dörfer so weit auseinander liegen. Das sage ich nur deswegen dazu, weil es auch ein Teil der Erklärung ist, warum das Thema Wohnen auch nur für einen Teil der Bevölkerung ein so wichtiges Thema ist, nämlich in allen Großstädten, die wir in Deutschland haben. Aber die meisten Politiker kommen nicht aus diesen Städten. Und von daher ist das immer so ein Thema gewesen, was in erster Linie auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten gesehen wird. Wo gebaut wird, finden Arbeitsplätze statt, da werden Materialien hergestellt, da wird Geld generiert im Endeffekt oder Gewinne generiert. Das Ganze ist also mehr ein Wirtschaftsthema. Eigentlich müsste es ein Sozialthema sein. Und wenn man die Frage stellt, kann man da irgendeine Lösung hinbekommen, dann wird man sehr schnell zu dem Punkt kommen, wenn wir es wollen, dass in großen Städten, in denen ja auch immer mehr Menschen wohnen zukünftig, weil dort auch die Arbeitsplätze sein werden, das Wohnen noch bezahlbar ist, dann kommt man nicht umhin, einen Teil des Wohnungsbestandes vom Kapitalmarkt abzukoppeln. Das hat jetzt nichts mit Sozialismus zu tun, keine Panik, sondern das hatten wir ja schon mal. Das Ganze nannte sich Wohnungsgemeinnützigkeit, ist 1990 abgeschafft worden unter dem Gesichtspunkt, damit Steuerzahlungen stattfinden, die übrigens nie stattgefunden haben, weil die großen Konzerne so hohe Abschreibungen hatten, dass sie letztendlich gleichwohl steuerbefreit waren. Aber wenn wir es nicht schaffen, einen Teil des Wohnungsmarktes wirklich vom Kapitalmarkt abzukoppeln, ihn auch, ich sage es mal, einem echten Sozialwohnungsbestand im dauerhaft geförderten Wohnungsbestand zuzuführen, da wird uns das nicht gelingen, bezahlbaren Wohnraum auf Dauer hinzukommen. Eine letzte Anmerkung noch, dann höre ich auf, ich will den Dauerredner spielen. Es gibt ja in Europa sehr viele Hauptstädte, Paris, London, Madrid, Rom, in denen für die Mehrheit der Bevölkerung, die dort arbeitet, übrigens gehört auch Städte wie München und Hamburg und Berlin dazu, dass Wohnen faktisch gesehen nicht mehr möglich ist, beziehungsweise nicht mehr bezahlbar ist. Es gibt aber eine Ausnahme. Das ist Wien. Wien hat seit, ich weiß nicht wann, 176 Jahren immer dafür gesorgt, dass ein großer Teil des Wohnungsbestandes nicht den Kapitalinteressen ausgeliefert wird. Der Stadt Wien oder dem Staat Wien, Freistaat Wien, gehört ungefähr 60% des Wohnungsbestandes in Wien selbst. Da ist auch nicht alles tutti. Da gibt es auch Differenzen, keine Frage. Aber es ist für das Wiener Blut, in Anführungszeichen, bezahlbar, dort zu wohnen, weil es auch politisch gewollt ist. Und es ist leider Gottes so, dass hier in Deutschland viele Wohnungsprobleme mit dem Tenor bauen, bauen, bauen oder der Markt regelt alles. Der Markt regelt tatsächlich alles, nur nicht in sozialer Hinsicht geregelt werden soll. Und das ist leider Gottes fatal und falsch aus meiner Sicht.
Mir sind jetzt zwei Sachen hängen geblieben. Einmal, dass die PolitikerInnen nicht unbedingt aus den Regionen kommen. Ich weiß nicht, was das jetzt mit mir macht, dass unser Bundeskanzler aus Arnsberg kommt. Ich habe mir sagen lassen,
der ist vom Dorf.
Ja, also sind wir schon von der Problematik ein bisschen weg. Und Sie haben gesagt, Sie haben jetzt
fehlende Lebenserfahrung. Was das bedeutet, als Mieter eine Wohnung in Berlin oder in München suchen zu müssen, wenn man eine Einbedarfskündigung bekommen hat. Die fehlt. Wenn Sie das nicht miterlebt haben, das sind die Existenzängste, die Leute da haben, dann haben Sie die nicht. Das ist einfach so.
Was Sie auch gesagt haben, ist, dass Sie über Jahrzehnte Hochs und Tiefs miterlebt haben. Wenn Sie das so miteinander vergleichen, wie hoch oder tief sind wir denn jetzt gerade, auch mit Blick auf die Zukunft? Wie schwankt es oder geht es trendmäßig in eine?
Ja, das ist die Frage, wie wird sich was entwickeln? Wir haben ja verschiedene Diskussionsbestandteile, bei denen man auch sehr vorsichtig sagen muss, sie zu benennen. Ich will mal ein Stichwort nehmen, was in diesem Wahlkampf ja eine sehr große Rolle gespielt hat, unsere Flüchtlingssituation. Wir haben ja in Deutschland gut 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die nach Willen mancher politischer Gruppierung hier nicht sein sollen oder auch überhaupt nicht hier hingehören. Diese Menschen leben natürlich zu einem unerheblichen Teil in Unterkünften, kommunaler Art, Container oder was auch immer das es da gibt, aber zu einem großen Teil, Gott sei Dank muss man sagen, mittlerweile auch in Wohnungen, die belasten natürlich auch den Wohnungsmarkt. Das ist einfach so. Die belasten auch Kitas, die belasten auch Schulen. Ich sage von vornherein, das ist diese Diskussion ist immer gefährlich, weil sie sehr schnell von bestimmten politischen Kreisen aufgegriffen wird. Dann können wir ja die Wohnungsprobleme lösen, indem wir die alle rauswerfen. Damit lösen wir natürlich nicht die Probleme, weil es nur ein Teilmarkt ist, aber es verschärft tatsächlich Probleme und es führt in bestimmten Kreisen der Bevölkerung, wir erleben das in der Beratung, sehr hautnah, dass es dann immer heißt, ja, für die Ausstellung wird alles getan und wir kriegen keine Wohnung. Das ist eine reale Erfahrung, leider. Da können wir auch versuchen, den Leuten zu erzählen. Es gibt ganz andere Hintergründe. Das kommt bei den Leuten nicht an, weil die Realität ist, sie finden keine Wohnung. Sie können teilweise ihre Wohnung auch nicht bezahlen, weil in bestimmten Bereichen die Mieten relativ groß gestiegen sind. Wobei bis auf Münster, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen in Nordrhein-Westfalen das Mietniveau noch relativ moderat ist. Durchschnittsmiete Wuppertal 8,52 Euro, München 20,16 Euro. Da sind schon Welten zwischen. Ich will nicht sagen, dass 8,52 Euro günstig sind, aber sie sind nicht.
Stoßberg sagt uns gleich, wie hoch Ihre Miete in der neuen Wohnung ist.
Durchschnittsmiete. Okay, da gibt's preiswerte und höhere. Aber das Problem ist im Endeffekt, dass natürlich Statistiker sagen, in einigen Jahren, 10, 15 Jahren, 20 Jahren, haben wir einen Bevölkerungsrückgang. Sagen die, ob die Recht haben, weiß ich nicht. Die haben sich in vielen Punkten schon öfters vertan. Es hat 1983 mal eine Volkszählung gegeben, bei der man festgestellt hat, dass 1 Million Wohnungen fehlten in Westdeutschland. Die offiziell statistisch hätten da sein müssen, haben sie auch Statistiker vertan. Wenn das zutreffen würde, dass wir also diesen Bauch, den wir jetzt so vor uns herschieben, dadurch, dass eine natürliche Fluktuation, sprich Sterbchen stattfindet, wenn das zutreffen sollte, das weiß ich nicht, im Grunde genommen, dann werden natürlich Wohnungen frei. Darauf spekulieren einige politische Kräfte, indem sie sagen, dann haben wir die Probleme nicht. Ich bin kein Prophet. Ich kann das nicht vorhersagen. Ich persönlich glaube da auch nicht dran, weil ich glaube, dass sich die Bevölkerung da, wo sie leben wird, wo sie wohnen will, verschieben wird, und zwar in die sogenannten Schwarmstädte. Und genau da sind die Wohnungsprobleme auch in 20 Jahren vermutlich noch voran.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht noch kurzer Ausflug dahin. Ich habe ein Jahr gesucht und das hat mir gereicht. Also jetzt so 15 Jahre oder 20 Jahre warten in der Hoffnung, dass was frei ist, klingt jetzt eigentlich so prima. Wie sieht das denn aus in der, also wir bleiben noch mal im Hier und Jetzt, bevor wir uns der Zukunft nähern. Frau Schiele-Holstein, Sie haben ja auch wahrscheinlich Menschen dann bei sich in der Beratungsstelle, die zum Thema Wohnen bei Ihnen sind, zumindest Wohnkosten. Sie haben mir gesagt, dass wir natürlich heute auch über Mieten sprechen, aber was sowohl Leute, die zur Miete wohnen, als auch mit Eigentumswohnung, beidseitig trifft, ist der Punkt Nebenkosten. Also es kostet ja trotzdem was. Wie ist da der Bedarf jetzt und wie entwickelt sich das? Wer kommt da so zu Ihnen mit welchen Sorgen?
Also ich muss sagen, genau das Thema Mietrecht, da haben wir unterstützt.
Lauter sprechen, das Mikro zu sich ranziehen.
Oh, das Mikro ist nicht für lauter leiser, nur zur Aufnahme.
Wir müssen lauter sprechen.
Das Thema Mietrecht ist eben kein direktes Thema der Verbraucherzentrale. Wir haben da Unterstützung von Anwälten vom Deutschen Mieterbund und wir beobachten, dass eben auch das Thema Mieten, diese Termine sind ausgebucht wie noch nie. Wir müssen dann immer verweisen. Also das ist ein großes Thema Miete. Es geht dann los mit den Nebenkostenabrechnungen und immer öfter auch, ich habe jetzt eine Mieterhöhung bekommen oder die Umstände sind so prekär, aber mein Vermieter macht da nichts. Also nicht alle dieser schönen Wohnungen sind so wohnenswert. Und dann gibt's aber wiederum das Problem, die finden nichts. Sie haben ein Jahr gesucht und so. Und wenn man dann vielleicht auch eher im Niedriglohnsektor beschäftigt ist, dann ist der Markt ja doch noch kleiner und so. Also, dass man da was finden, es sollte bezahlbar sein und auch noch lebenswert. Aber das eben ist das Thema Miete und Wohnen eher unser Randgebiet. Das Problem, was aber alle Verbraucherinnen haben, ist, die haben ein bestimmtes Budget. Das ist unterschiedlich groß. Und wenn da ein größerer Teil weggeht für die Miete, für das Wohnen, dann reduziert sich das für alles andere. Und das sind dann die Probleme, die bei uns auftauchen. Also es geht jetzt Energierecht, das ist seit den letzten 3 Jahren natürlich ein großes Brennerthema. Wir hatten im letzten Jahr knapp 500 Beratungen, die sich mit Energiearmut oder Energierecht beschäftigt haben. Also Energie kam ganz doll, aber auch alles andere, weil die Menschen, das ist ja auch wichtig, und für die Existenzen ihre Miete nicht zahlen. Also wenn Mietschulden vorhanden sind, dann sind auch ganz häufig schon viele andere Schulden da. Also oft wird die Miete gezahlt und dann kommen die Probleme woanders auf, ne? Das ist jetzt die Nachzahlung vom Gasanbieter ist oder der Telefonvertrag kann nicht mehr gezahlt werden oder die Leute sind dann eben auf der Suche in ihrer Verzweiflung nach Krediten im Internet, ein großes Thema, so, ne, so diese vielen Fallen und auch die Abzocker, die dann wiederum von der Not und zum Teil echt Verzweiflung der Menschen profitieren.
Mhm. Sie haben gerade das Stichwort Budget genannt. Ich glaube, ich habe gelesen, dass so aktuell im Schnitt 32% des Einkommens so für Wohnen, Miete und so draufgehen. Ich habe das gar nicht ausgerechnet. Ich hoffe, das geht gut bei mir. Aber wir können ja nochmal, ich kann ja mal so in den Raum fragen, so ein Drittel des Geldes, was man so zur Verfügung hat, kommt das hin? Wer zahlt weniger?
Ein Drittel ist netto.
Netto, ja. Bei wem kommt das genau hin? Oh Gott, das ist ein bisschen Angst. Und wer ist drüber? Das geht ja, okay. Ja gut, also wir sehen, wir haben auch hier in kleiner Runde so alles ein bisschen dabei. Ne? Also ja, ist das was, womit man sich künftig anfreunden muss, dass dieser Wert steigt, dass es einfach so ist, dass es einfach vom Nettoeinkommen.
Das Problem ist ja wirklich, dass die Budgets begrenzt sind. Und wenn dann der eine Wert steigt, aber dann hatte ich eben die Energie genannt, noch ganz doll Lebensmittel, also die Inflation, das ist einfach Wahnsinn. Und dann, das bringt viele Menschen, die zu uns kommen, das ist jetzt kein Durchschnittswert, an ihre Grenzen. Ne? Und dann ist das Budget und selbst, also das sind, wir bieten Budgetberatung an, aber das sind zum Teil echt Zauberer. Beispiel alleinerziehende Mutter, die im Supermarkt arbeitet, die kann ihr Budget ganz toll verwalten, aber da gibt's irgendwann sind da auch die Grenzen. Und wenn dann irgendwas reinschlägt, weil Rücklagen bilden, ist da nicht mehr möglich. Und ich weiß, da hat das Kind die Schultasche im Bus vergessen und dann musste eine neue Schultasche ran, weil das sollte jetzt auch nicht mit der Tüte dann in die Schule gehen und dadurch ist das alles zusammengebrochen in den Monaten. Dann konnte die ihre Telefonrechnung nicht mehr bezahlen, Inkasso, und das geht leider so schnell und ja, es wäre schön, wenn wir da heute Lösungen finden. Also bei uns ist es zum Teil, meine Kollegin ist auch da, doch bedrückend, was wir erleben und der Eindruck ist schon, die Not wird größer bei Wuppertaler Verbraucherinnen.
Was jetzt auch schon auffällt nach ein paar Minuten ist, dass wir ganz häufig sagen, gestiegen, steigt, größer. Also wir bewegen uns irgendwie so in eine Richtung. Ich glaube, der aktuelle Mietspiegel vom Dezember 24 hat auch gezeigt, so 17 Cent ist die Miete im Schnitt in Wuppertal innerhalb von 2 Jahren gestiegen. Also 17 Cent, dann denkt man sich, ja, habe ich Portemonnaie, weiß ich nicht, kann man sich so ein bisschen vor Augen führen, aber es ist doch eine ganze Menge, es beschäftigt viele Menschen. Wie guckt denn die Politik drauf? Ne? Also im Stadtrat ist ja Wohnen dann auch immer mal Thema, verschiedene Anträge.
Ich hatte heute erstmal so ein, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, alles ist, ne, also diese Kostensteigerung, die nicht nur gefühlt ist, sondern eben gerade so im Basisbereich, also Nahrungsmittel, ne, also ganz offenbar ja auch ist, wenn die Packungen kleiner und so weiter. Das ist ja heute alles gelöst worden, ja. Also ich lese ja immer die Bild-Zeitung, sage ich Ihnen mal. Ja, Sie, jetzt gucken Sie ganz. Nein, ich lese die immer.
Ich lese die nicht, deswegen kenne ich die Lösungen noch nicht
erreicht. Ja, ja, deswegen wollte ich Ihnen das ja gerade sagen. Ich lese die ja auch nur, wenn ich bei Aldi in der Kasse stehe. Dann muss ich die ja lesen, weil so strahlt sie mir entgegen. Weil da stand nämlich drin, spüren Sie es auch, die größte Lohnsteigerung seit so und so vielen Jahren, habe ich heute gelesen, also ein Vorbeigehen mit meiner Karre. Deswegen, also bitte Ironie, ne? Also es ist alles ganz toll, befindet sich ganz toll in der Lösung. Wohnen im Stadtrat Wuppertal, ja, ist ein Thema auf jeden Fall, auch in der Verwaltung. Ganz unterschiedlicher Art, also es gibt ja auch Leerstände beispielsweise in Wuppertal, die immer so im Bereich 5-6%, 7%, dann wieder ein bisschen runter, der Wohnungen in Wuppertal stehen leer, aus verschiedenen Gründen. Teilweise auch liegt das natürlich an der Art der Ausstattung, sind teilweise auch richtig alt. 20% der Mietwohnungen in Wuppertal sind in Häusern, die älter als, also vor 1919 entstanden sind. Ne? Das kommt natürlich immer auch auf das Gebiet an, ne, wo dieses Haus steht. Sprich, gab es da Kriegsschäden, Bombenschäden und so etwas. Also das ist nur, weil ich auch noch in historischen Zusammenhängen eingebunden. Ne? Da sind ja in Oberbarm beispielsweise stehen viel mehr ältere Häuser, die wirklich alt sind und teilweise, wo halt teilweise schon lange nicht investiert worden ist. Ich kenne aus meinem Bereich, wo wir wohnen, auch Leerstände, eine Straße nebenan. Das sind Leerstände, die mutmaßlich also ein genossenschaftliches Wohnen sind. Ich weiß, sie sind nicht von der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft hier in Elber in Wuppertal, sondern von anderen Genossenschaften. Aber das sind Leerstände direkt am Waldrand. Also eigentlich eine Wohnlage, die super gut ist. Aber eben die Genossenschaft, die es mutmaßlich gehört, die hat da seit Jahren nicht mehr investiert. Und so Toilette auf dem halben Gang, so, ne? Schwierig. Die werden also auch gar nicht mehr vermietet. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und der Stadtrat beschäftigen sich regelmäßig auch damit. Und es gibt so ein Leerstandsmanagement. Ja, es gibt Hilfen für Eigentümer, Eigentümerinnen solcher Wohnungen, die Wohnungen wieder zu vermieten. Aber das ist so eine Graswurzelarbeit. Ne? Sie kümmern sich dann wirklich auch um einzelne Wohnungen, einzelne Häuser. Und da hat natürlich die Verwaltung in diesem Rahmen auch nur begrenzte Mängel an. Und das ist halt schwierig, da wirklich wieder zu Neuvermietungen zu kommen. Nichtsdestotrotz, es ist also auf jeden Fall immer Thema in der Politik in Wuppertal.
Ich sehe da so zwei Sachen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, nämlich diesen Leerstand. Das wabert ja immer so die Zahl plus minus 14.000 Wohnungen im Wuppertal. Wir hatten das damals abgefragt, als der Krieg in der Ukraine, also fast genau vor 3 Jahren, losging. Und dann, da wurde ja auch gefragt, wer hat Leerstand. Da hatte ich das Gefühl, die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist sehr groß. Es wurden viele Wohnungen zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite suchen Menschen Wohnraum, stehen vielleicht auch in Konkurrenz zu Wohnraum. Ich kann mich an Szenen erinnern, ich dachte kurz, ich wäre irgendwie vielleicht bei der versteckten Kamera, wo ich, glaube ich, gar nicht Zielgruppe bin. Aber weil da so viele Menschen bei dieser Wohnungsbesichtigung waren, also das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Vielleicht, Herr Dese, können Sie das so ein bisschen einordnen, warum es auf der einen Seite eigentlich die Möglichkeit gibt, Menschen unterzubringen, weil wir Leerstand haben, speziell auch hier in Wuppertal. Auf der anderen Seite diese Wohnungsbesichtigung mit 30, 40 Leuten auf engem Raum.
Leerstand hat es immer schon gegeben und Leerstand muss es auch geben in einer gewissen Größenordnung, weil sonst kann keiner umziehen. Sie können nur umziehen, wenn die eine Wohnung, in der Sie reinziehen wollen, auch leer ist. Und Sie machen dann eine Wohnung leer, so für eine gewisse Zeit, das sollte eine möglichst kurze Zeit sein, ein paar Monate, dann leer steht. Es gibt aber Leerstände aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise hat das was mit der Bausubstanz zu tun. Herr Mutter hat völlig zu Recht gesagt, es gibt Häuser, das sind Schrottimmobilien. Die sind unter heutigen, also in europäischen Dimensionen gedacht, Verhältnissen nicht zu vermarkten, egal ob als Kaufobjekt oder als Vermietungsobjekt. Da wäre es gut, wenn die Kommune nicht nur ein Monitoring macht, festzustellen, wie viele Leerstände haben wir und wo sieht die eventuell, sondern was da fehlt, ist in vielen Kommunen eine Beratungsmöglichkeit für Menschen, die zum Beispiel neue Wohnformen ausprobieren wollen. Die gibt es in vielen Städten. das Gründen einer Genossenschaft. Es gibt ja ein eigenes Genossenschaftsgesetz in Deutschland. Ist auch gut so, dass es das gibt. Ist ja eine sehr alte, traditionelle sozialpolitische Idee, die dahinter steckt. Die meisten Wohnungsbaugenossenschaften, ich sage ja bewusst Genossenschaft und nicht Gesellschaften, sind ja auch sozialpolitisch eigentlich auf einem guten Wege, weil sie ihren Wohnungsbestand in der Regel jedenfalls, mag Ausnahmen geben, die kenne ich jetzt nicht, aber in der Regel sehr gut pflegen. Und die Mietkosten in diesen Wohnungen sind meistens günstiger als der normale Markt es hergibt. Das hat was mit dem sozialpolitischen Gedanken, der dahinter steht. Und es gibt eine Menge Menschen, die würden sie eine entsprechende Beratungsleistung bekommen. Wie gründe ich eine Genossenschaft? Wie finanziere ich das und so weiter? Durchaus in der Lage wären, solche Leerstände vernünftig auf Dauer zu bewirtschaften. Sowas geht auch mal schief. Da muss man auch mit leben, dass Fehler passieren. Das ist keine Frage. Was fehlt, ist eine vernünftige kommunale Beratung. Weil die Kommunen haben ansonsten nicht viel Möglichkeiten, im Wohnungsmarkt einzugreifen. Weil Mietrecht ist Bundesrecht. Baurecht ist Landesrecht wiederum, aber die eigentlichen Parameter, mit denen also Wohnkosten gestaltet werden oder wie sich Wohnkosten entwickeln, werden auf Bundesebene gestaltet. Und ich muss ganz offen gestehen, ich bin jetzt so im Moment so in der Phase, wo ich auch so überlegt habe, Herr Merz wird jetzt vermutlich mal Bundeskanzler, wie wird sich so das Wohnungswesen entwickeln? Also ich sage es mal, wir werden, wenn es gut läuft, einen Stillstand der jetzigen Situation haben. Wenn es schlecht läuft, werden wir auch nur Rückschritte bekommen, indem bestimmte Dinge einfach nicht verändert werden bzw. angegangen werden, weil man das Problem nicht sieht oder weil man die Problemlösung wieder in den Bereich sieht, der Markt wird es richten. Und es gibt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, eine Menge Lobbyarbeit genau in dem Bereich, in dem es darum geht, Mietkosten nach oben zu treiben. Deswegen bin ich auch schon bei einem Thema, was die Kommunen im Grunde genommen zwar benutzen, das ist der Mietspiegel, in Wuppertal gibt es auch einen Mietspiegel, einen qualifizierten Mietspiegel, kostet der Kommune auch Geld. Die Institute, die das erstellen, nehmen da regelmäßig fünfstellige, manchmal auch sechsstellige Beträge für. Es ist auch notwendig, einen qualifizierten Mietspiegel zu haben, weil nur der qualifizierte Mietspiegel den Mietern die Rechtssicherheit gibt, sich mit dem Vermieter über in Anführungszeichen gerechtfertigte Mieterhöhung nicht vor Gericht streiten zu müssen. Er hat also eine große befriedigende Wirkung. Deswegen gratuliere ich jeder Kommune, die einen qualifizierten Mietspiegel hat. War in Wuppertal nicht immer so. Ich glaube, bis 2016 hat es ja jahrelang keinen Mietspiegel gegeben. Insoweit ist das erstmal positiv. Aber es gibt natürlich immer auch eine Kehrseite. Und eine Kehrseite ist die, dass das Prinzip der ortsüblichen Vergleichsmiete, Mieterhöhungen werden bei frei finanzierten Wohnungen immer nach der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete, das ist auch so ein schöner juristischer Begriff, was ist denn die ortsübliche Vergleichsmiete, angepasst, immer nur in eine Richtung. Theoretisch könnte es auch in die andere Richtung gehen, aber nur theoretisch, habe ich in den 43 Jahren noch nie erlebt. Und diese Regelungen, die wir haben, sind ja so gestaltet, dass immer nur ein kleiner Teil des Wohnungsmarktes, nämlich die Mieterhöhung oder Mietveränderung heißt es im Gesetz, aber es sind Mieterhöhungen, der letzten 6 Jahre berücksichtigt werden. Das heißt also, wenn jemand seit 20 Jahren in einer Wohnung wohnt, aus irgendwelchen Gründen und zahlt da immer die gleiche Miete, gehört das auch zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Weil würde man alle Mieten in einen Topf werfen, durch Wohnungen dividieren, als Quotient, käme ja irgendeine Miete rum, die nicht bei 8,52 € liegen würde, sondern wahrscheinlich nur bei 6,12 € oder 3,77 €. Was weiß ich? Ich weiß nicht, was dabei rauskommen würde. Auf jeden Fall geringer. Die dürfen aber nicht genommen werden. Weil das Gesetz sagt, nur die der letzten 6 Jahre. Und das ist schon eine Verbesserung, weil davor, vor mehreren Jahren, hatten wir die Regelung nur die Mieten der letzten 4 Jahre. Davor gab es eine Regelung nur die Mieten der letzten 3 Jahre. Insoweit, so zynisch das klingen mag, haben wir in den letzten Jahren ein paar Verbesserungen im Mietrecht bekommen. Und jetzt nochmal zum Ausgangspunkt, wie wird sich das unter Herrn Merz weiterentwickeln? Wenn das so bleibt, wäre das positiv. Obwohl es negativ ist.
Das ist auch eine Aussage. Ja. Können wir erstmal sacken lassen.
Man kann ja auch die Zahl 6 wieder auf 2 verändern oder auf 3. Dann wäre es wiederum negativ, weil das automatisiert zu höheren Mieten führt. Und dieses System schaukelt sich ja immer gegenseitig hoch. Weil diejenigen, die jetzt gerade die umziehen, zahlen ja in der Regel, das ist für die meisten Privatvermieter die einfachste Form, eine Mieterhöhung zu bekommen. Wer neu einzieht, zahlt einfach ein paar Euro mehr. Das ist auch häufig sozialpolitisch völlig in Ordnung. Und es ist auch so, nur mal so diese eine Zahl werfe ich nur in den Raum, dann höre ich auch schon wieder auf, dass wir, was den Wohnungsbestand anbelangt, ungefähr 35-40% der Wohnungen gehören sogenannten institutionellen Anlegern. Das sind große Wohnungsbaugesellschaften, LEG, Vonovia, überall wo ein V ist, ist immer gefährlich, Covivio, Viva West und so weiter. Genossenschaften gehören dazu. Umgedreht gehören dann ungefähr 60% des Wohnungsbestandes Privatvermietern. Und diese Privatvermieter, das sage ich jetzt als Vertreter eines Mietervereins, gehen in überwiegendem Maße, nicht immer, aber in überwiegendem Maße mit ihren Mietern sehr sozialpolitisch um. Alle 12 Jahre findet in den Beständen der Privatvermieter statistisch gesehen eine Mieterhöhung statt. Das ist wenig. Das muss man auch fairerweise mal so sagen. Im Endeffekt, das ist natürlich bei den Großvermietern, den sogenannten institutionellen Vermietern, völlig anders. Alle 15 Monate, sobald der Mietspiegel mehr hergibt, werden dort auch Mieten erhöht. Und das führt auch dazu, dass das Mieten, politisch gewollt, muss man so sagen, immer teurer wird. Nebenkosten ist noch ein anderes Thema.
Und da kurz der Hinweis, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, dass hier so eine kleine Box ist, der ganz genau. Alle Themen, die wir hier so anreißen oder auch nicht anreißen, dürfen gerne aufgeschrieben werden auf Zettel. Das können wir auch gleich in der Pause machen, falls man jetzt nicht hier so nach vorne gehen will, kann ich durchaus verstehen. Aber wir sammeln gerne Themen, Fragen, Anregungen rund um das Thema Wohnen, weil das natürlich heute hier umfangreich ist, aber natürlich gar nicht so tief gehen. Da könnten wir, glaube ich, eine Woche weiter quatschen, mindestens. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, und zwar, wenn wir darüber sprechen, wie wir uns Wohnen künftig leisten können. Die Frage, wen trifft's denn mehr oder weniger? Ich habe ja eben schon abgefragt, zur Miete wohnen oder Eigentum haben, ist ja das eine. Aber dann noch die Frage, wie wir wohnen. Als ich jetzt eben erzählt habe, dass ich eine Wohnung, eine neue beziehe, die beziehe ich alleine. Da zieht auch irgendjemand mit dazu. Allerdings wird der nicht so viel beitragen, weil das wird nämlich auch so ein Hund. Meistens ist der Anteil an der Miete dann eher gering, aber die Zahl der Single-Haushalte, Menschen, die alleine wohnen, das steigt auch in Wuppertal. Die Landesstatistiker haben für 2023 82.000 Single-Haushalte in Wuppertal gezählt. Das sind ungefähr 45%, Tendenz steigend. Der Rest, 55% Mehrpersonenhaushalte, und im Schnitt sind da 2 Leute. Das ist auch nicht die Riesenfamilien, aber die gibt's ja auch. Und wenn wir darüber reden, für wen wird's teurer, wer ist denn von diesen Gruppen mehr dran? Herr Dese.
Also es ist immer die Einkommensschwache. Und das ist auch völlig egal, mit wie viel Personen die in einer Wohnung wohnen. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, der Quadratmeterverbrauch oder die durchschnittliche Quadratmeterzahl pro Person ist ja in den letzten 30, 40 Jahren enorm gestiegen.
Was ist das?
Also wir sind heute bei 48,5% pro Person. Das heißt, 2 Personen haben dann statt... Bitte?
48,5.
Was habe ich gesagt? Prozent? Entschuldigung. 48,5 Quadratmeter. Das bei 2 Personen sind es ja fast bei 100 Quadratmeter im Endeffekt. Das bedeutet allerdings, diese Zahl kommt ja daher zustande, weil sehr viele Menschen in Einfamilienhäusern wohnen im ländlichen Bereich, die 130, 140, 200 Quadratmeter groß sind und zum Schluss auch noch alleine dort drin wohnen. Das zieht natürlich die Zahl relativ nach oben. Aber man kann generell sagen, dass natürlich dadurch, dass sich der ländliche Raum immer weiter entvölkert, das ist so, das sieht man in vielen Bereichen, und die Menschen in Großstädte ziehen, dort sehr häufig auch für sich alleine leben wollen. Das ist ja keine Geschichte so nach dem Motto, es geht, ich finde keinen oder sowas. Das hat einfach was damit zu tun, dass Menschen das auch für sich entscheiden, eine Lebensform zu haben. Und das ist auch völlig gut so, dass sie sich so entscheiden. Aber es führt dazu, dass wir auch anders bauen müssen. Wir müssen verdichteter bauen, ist ganz wichtig. Die klassische Einfamilienhaus-Villa mit Grünen drumherum und aber stadtnah gelegen, die ist ökologisch erstmal eine Katastrophe, sie ist aber auch finanziell nur für einen bestimmten kleinen Bevölkerungskreis finanzierbar. Es taucht mittlerweile die Frage auf, müssen wir auch billiger bauen? Und das ist eine Frage, weil da muss ich gestehen, bin ich auch so ein bisschen immer zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn ich schnell Ergebnisse haben will, muss ich billiger bauen. Billiger bauen heißt aber unökologischer. Das ist eine ganz klare Geschichte, weil das Bauen was zurzeit stattfindet, findet ja in einer Situation statt, in der landläufig gesagt wird, Reich baut für Reich. Durchschnittlicher Quadratmeterpreis liegt bei über 5.000 Euro. 5.170 ist, glaube ich, im Moment die aktuelle Durchschnittsquadratmeter Kostenbelastung für Neubau. Wenn ich also eine 100 Quadratmeter Wohnung beispielsweise für eine vierköpfige Familie bauen will, 517.000 Euro. Das kann kein Mensch bezahlen und das kann auch kein institutioneller Wohnungsträger, der damit mit der Vermietung Geld verdienen will, und zwar immer kurzfristig, auf einen relativ kurzfristigen Zeitraum gerechnet von 10 Jahren, der kann nicht mit einer Miete von 8,52 Euro so eine Wohnung vermieten. Folglich kommen Neubaumieten zustande, die sich wiederum nur ein Teil der Bevölkerung leisten kann, wie die das entsprechende Einkommen dafür haben. Das bedeutet aber diese ziehen natürlich, Stichwort Mietspiegel wie vorhin, andere Wohnungen wieder nach, was teurer. Man gewöhnt sich an hohe Preise. Ist wie bei der deutschen Butter. Bin immer erstaunt gewesen, dass die Butter die Referenzgröße für die gestiegenen Lebensmittelpreise ist. Aber so ist das auch bei den Mietwohnungen. Und das wird im Endeffekt dazu führen, dass sich einkommensschwache Menschen, bei denen ja auch die Lohnentwicklung nie mit den Preissteigerungen immer mitgeht. Das ist, selbst wenn wir jetzt einen Mindestlohn von 12,82 Euro seit dem 1.1. haben, das sind hochgerechnet auf einen Monat knappe 2.270 Euro brutto. Da gehen ja noch Sozialabgaben von runter. Sich davon eine Wohnung zu leisten, Lebensmittel zu kaufen, an Kulturgeschichten so weiter teilzunehmen, das funktioniert so nicht. Folglich werden die Opfer sein. Das ist so. Es sei denn, ich komme nochmal auf meinen Ursprungspunkt zurück, es gelingt, einen Teil des Wohnungsmarktes vom Kapitalmarkt abzukoppeln. Und die idealste Form das ist, dass man da auch eine Rechtsform für findet, die solche Wohnungen dauerhaft bindet. Und das ist die Stiftung. Also wir hätten rechtlich die Möglichkeit, sowohl auf kommunaler wie auch auf Landes- wie auch auf Bundesebene über die Rechtsform der Stiftung so etwas wie eine, ich nenne es jetzt mal so, es gibt schon eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, die ist aber leider Gottes sehr marginal, sowas wie eine sozial gebundenes Wohnungskapital aufzubauen, ähnlich wie es in Wien seit 176 Jahren läuft, um Stück für Stück zumindest einen Teil des Wohnraums für Leute vorzuhalten, die es auch notwendig haben. Und das könnte auch auf kommunaler Ebene erfolgen. Das ist natürlich ein langer Weg. Aber wichtig ist bei der Geschichte, deswegen sage ich das auch so ausführlich, es nützt nicht eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu haben. Sondern nach dem Motto, die Stadt kann darüber dann entscheiden und mitbestimmen. Ist ja in Wuppertal auch der Fall mit der GWG. Ich glaube, 87% Stammkapital hält die Stadt Wuppertal. Das ist ja beherrschende Stimmenmehrheit, ne, in der Gesellschafterversammlung. Wenn sich die Gesellschafter verändern, politisches Ergebnis erleben wir ja zurzeit, kann sich auch die Geschäftspolitik ändern. Und deswegen ist es wichtig, wenn man schon einen sozialen Wohnungsbau generiert, der dauerhaft sozialwohnungstechnisch gebunden bleiben soll, was er jetzt nach den derzeitigen gesetzlichen Regeln nie der Fall ist, immer nach 30 Jahren nicht Schluss, dann gehört das in der Stiftung.
Dazu? Brett? Ja.
Ist übrigens die Vorschlag von Herrn Zweigert von der Grünen Bundestagsfraktion. Letzte.
Ich würde mal zwei Perspektiven aufmachen. Damit wir auch mal was, also ne, was Positives, was ein gutes Licht in die Zukunft werft. Also wir sprachen ja die GWG an, die investiert ja gerade einige Millionen mit Förderung in einem Wohnpark Schellenbeck in eine modernisierte, annähernd klimaneutrale Wohnsiedlung dort. Und dadurch entstehen dort auch nochmal deutlich mehr Sozialwohnungen auch, ne? Nur das sind natürlich auch Großinvestitionen, die auch so eine zum großen Teil städtische Gesellschaft jetzt auch nicht alle 2 Jahre machen kann. Das, also, hat auch finanzielle Probleme, aber eine Perspektive. Eine Perspektive, aber vorher nochmal kurz eine Bestätigung, was für schlimme Dinge auch passieren auf dem Wohnungsmarkt. Neulich in einer WIKO kurz miteinander besprochen, ich habe die These aufgestellt, nein, das ist tatsächlich wahr, dass das Jobcenter für jemanden, der von Bürgergeld lebt, eine Wohnung bezahlt, die 12,60 Euro warm kostet. Das sagt mir, nee, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil so und so, ne? Also wenn die so entsprechend groß ist, dann zahlt das Jobcenter ja auch nur diesen Betrag. Ja, ist richtig. Aber die Wohnung, die das Jobcenter hier bezahlt, ist nur 27 Quadratmeter groß. Insofern können die auch 12,60 Euro warm bezahlen, was dann möglicherweise, sag mal, bei den Vermietenden, sag mal, natürlich noch größere Augen macht. Ne? Ganz interessante Geschichte. So, das ist jetzt keine Perspektive. Schiebe ich mal zur Seite. So, mal so ein schönes Bild. Sie kennen das vielleicht aus den sozialen Medien. Viele, ja, maßgeblich wohl ältere Menschen, posten gerne so Bilder von der Poststraße, Einkaufszonen in Wuppertal, wo dann 1972 oder so ganz viele bunt gekleidete in Polyester früher Menschen einkaufen gingen, also richtig voll die Innenstadt war und belobigen das, dieses alte Bild. Da war das Einkaufen ja noch schön, ja, okay. Da waren die Häuser, wo man eingekauft hat, ja auch noch bis zur vierten Etage begehbar, wo ne, wo also bis in die vierte Etage oben Einzelhandel stattgefunden hat. Das ist ja vielfach gar nicht mehr. Ne? Also ich will sie jetzt gar nicht aufzählen, sowohl in Barm als auch im Elberfeld. Wenn da ins Einzelhandel gibt, dann oftmals, wenn überhaupt, nur zur zweiten Etage hin. Oftmals steht aber auch schon 2, 3 und 4 leer. Und da frage ich mich also schon die ganze Zeit, was ist eigentlich mit diesem umbauten Raum, den wir da haben? Beispielsweise genau wie alte Gewerbeimmobilien in Wuppertal, die oftmals eigentlich sehr schön sind auch erstmal und natürlich erstmal auch einen Immobilienwert darstellen, auch im Sinne von CO2. Wir haben ein Haus, ne? Das muss ich nicht nur extra bauen, da muss ich nicht extra Beton in Formen gießen etc., sondern da ist ja erstmal umbauter Raum. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass es den Versuch gibt, den gut laufenden Versuch, die Kaufhofimmobilie jetzt umzuwandeln. Also weniger, wir brauchen einfach nicht mehr so viele Einzelhandelsflächen aus meiner Sicht in City-Lagen, weil heute wird ja ganz anders eingekauft als 1972, also ich erinnere mich so gerade noch so, sondern dass wir diese Flächen auch nutzen können zum Wohnen, beispielsweise auch für ältere Mitbürger, die zentrumsnah vielleicht auch wohnen wollen, in der Nähe von Ärztinnen, Ärzten, sonstigen Behandlern, nicht so weit draußen. Ja, also das ist für mich auch eine Perspektive. Und da sollen ja entsprechend studentisches Wohnen im ehemaligen Kaufhofgebäude entstehen. Das finde ich ist ein richtig guter Ansatz erstmal. Es steht so viel leer dort im Bereich Barm und Elberfeld und das werden auch keine Gewerbeimmobilien mehr werden. Das wird nicht mehr funktionieren. Es muss natürlich wirtschaftlich irgendwo funktionieren. So, das muss man dann schauen, so ob das klappt. Aber das ist für mich erstmal eine Perspektive auch.
Ja, ja, also grundsätzlich geht es ja auch um die Frage, wie kann man vermeiden, dass irgendwo auf der grünen Wiese immer irgendwelche Siedlungen gesetzt werden, die dann auch erstmal vielleicht auch nett anzusehen sind, aber ich sage mal auch wieder Fläche verbrauchen und woanders ist versiegelte Fläche en masse vorhanden. Das haben wir in jeder Stadt, also die Ruhr-Uni Bochum, ich bin alter Bochumer, ist mit einem Teil ihrer Institute, unter anderem auch der Juristischen Fakultät, in die Innenstadt gezogen. Alle leerstehenden Gewerberäume, die früher an Anwälte, Steuerberater, Zahnärzte, was es so nette Berufe gibt, vermietet waren und nicht mehr an den Mann oder die Frau oder sonst irgendjemand zu kriegen waren, die sind plötzlich zu WGs umgebaut worden. Also wenn man jetzt in Bochum abends sich bewegt, man ist sehr viel unter jungen Leuten, die alle studieren. Sprich, die dort aber auch in der Gegend wohnen, die kurze Wege haben, die selbstverständlich auch kein Auto mehr brauchen, auch gar nicht wollen. Auf die Art und Weise natürlich auch eine ganze Menge an Kostenersparnis. Das ist schon richtig. Und also dieses Umnutzen von leerstehenden Gewerbeimmobilien, die können ja auch im Außenbereich stehen. Ist ja nicht alles Innenstadt. Es gibt ja auch gewerbliche Sachen, irgendwelche Textilfabriken, die nicht mehr genutzt werden. Das können auch ganz nette Geschichten sein, loftmäßig und so. Da gibt's ja auch eine ganze Menge an Nachfrage. Das ist aber das Hauptproblem dabei ist allerdings, es nehmen Leute diese Umbauten in die Hand, die damit Geld verdienen wollen. Das will ich denen gar nicht abstreitig machen, das will ich gar nicht negieren, aber die gucken dann natürlich, was bleibt nachher als Rendite so drauf. Und im Endeffekt haben wir ja das Problem, dass politisch gewollt Gebäude entsprechend saniert werden sollen. Das heißt, wenn die jetzt bauen, müssen die nach jetzigen Vorgaben, ENEF, Energieeinsparverordnung, bauen, was auch richtig ist, grundsätzlich politisch aus klimapolitischen Gründen betrachtet, was aber dermaßen teuer ist bei den dermaßen Kosten, die wir zurzeit auf dem Bau haben, dass viele Projekte sich nur dann rechnen, wenn eine entsprechende Miete bei rauskommt. Und da ist das, da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Und wenn dann die Diskussion, und die Diskussion ist jetzt im Gange, gerade aus der CDU kommen die Vorschläge billiger bauen, was ja immer bedeutet, die Standards sollen runtergefahren werden, was immer bedeutet, entweder wir haben Schlichtwohnungsbau, hatten wir auch schon mal Schlichtwohnungsbau. Baracken hatten wir früher mal, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es ja auch um schnelle Beseitigung von Wohnungsnot. Oder es geht an den ökologischen Punkt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja, dass der Wohnungssektor seine klimapolitischen Ziele auch erreicht. Und wenn man sich mal umguckt, ich bin heute ein bisschen früh hier gewesen, weil man wieder nicht einschätzen konnte, wie voll die A46 ist, als ich hierher gefahren bin. Bin dann hier nochmal so ein bisschen durchs Viertel gegangen. Hier sehen wir ja auch sehr viele alte Gebäude, die haben ihren Charme. Aber den sehe ich auch an, dass die eine klimapolitische Note haben, die unter aller Sau ist, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir weniger Heizenergie, weniger fossile Energie verbrennen, müssen wir diese Gebäude sanieren. Das kostet ein Schweinemoos im Endeffekt. Das ist einfach so. Und sozialpolitisch, das werf ich den Grünen für. Ich habe sie zwar gewählt bei der Bundestagswahl, weil ich richtig finde, dass die Grünen auch im Bundestag und Staat vertreten sind. Aber ich muss ihnen trotzdem vorwerfen, dass die sozialpolitische Komponente der Gebäudesanierung völlig unterschätzt worden ist. Die Leute, die in solchen Häusern wohnen, haben Angst vor einer Modernisierungsmieterhöhung, wenn neue Heizungen eingebaut werden müssen. Sie sollen auch reinkommen, das ist völlig richtig. Die dann voll, wenn auch mit etwas abgespeckten Situationen, auf die Miete umgelegt werden. Das können Normalos nicht bezahlen. Ich habe selbst Bekannte in meinem Bekanntenkreis, wo ich gedacht habe, was machen die? Die haben sich auf die Schnelle eine neue Gasheizung für 7.000 Euro noch eingebaut. Völlig bescheuert im Endeffekt. Die alte war noch völlig in Ordnung. Nur damit sie die nächsten 30 Jahre, sind im Alter, ich bin 68, also die nächsten 30 Jahre Ruhe haben im Endeffekt. Wo ich gesagt habe, Leute, ihr zahlt jedes Jahr auch mehr CO2-Bepreisung. Hat übrigens auch Frau Merkel durchgesetzt. Ne? Also ist noch nicht mal eine grüne Geschichte. Also es wird immer teurer. Und trotzdem hat es selbst intelligente Leute, mit denen man über viele politische Dinge normal reden kann, in so eine Angstentscheidung gedrängt, dass ja, ich mache das jetzt lieber, dann habe ich meine Ruhe. Und das war für mich auch so ein Punkt, ja, da ist wenig Informationen rübergekommen und da ist die Sozialkomponente völlig außen vor geblieben. Und deswegen nochmal, wir werden immer Teil von Menschen haben, die ihre Wohnkosten bezahlen können. Das betrifft übrigens auch Eigentümer. Auch die sind ja von steigenden Heizkosten genauso betroffen wie Mieterhaushalte. Und wenn sie in einer WEG wohnen, vorhin haben ein paar Leute aufgezeigt, die eine Eigentumswohnung haben, dann werden sie sich mit ihrer WEG-Versammlung, wenn da irgendwelche Dinge geregelt werden sollen und willst du die blöden Photovoltaik-Dinger an dem Balkon sind, wo sich manche WEGs drüber aufregen, wie sieht das denn aus, um Gottes Willen, ist gesetzlich jetzt geregelt, dass man das machen kann, aber musste auch erst gesetzlich geregelt werden, auseinandersetzen, dann kommt man im Endeffekt dazu, ohne sozialpolitische Komponente kriegt man das nicht in den Griff. Und da muss man sich leider, muss ich sagen, über solche Wahlergebnisse, wie wir sie im Osten, übrigens aber auch im Süden, nicht nur der Osten hat blau gewählt, sondern in Bayern haben die AfD-Leute auch locker 26-27% bekommen, nicht wundern, weil natürlich diejenigen, die einfach Zukunftsangst haben, was wird Wohnen mit mir machen, keine Antwort bekommen. Und denen nützt es auch nicht zu sagen, das Klima ist geschützt. Das ist so.
Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, bevor man auf dem Wahlzettel Murks macht, kann man ja auch einfach zur Verbraucherzentrale gehen und sich beraten lassen und sagen, es stehen Veränderungen an, das macht mir Sorgen, ich muss vielleicht was investieren. Wie rechnet sich das für mich? Also diese ganzen klimapolitischen Aspekte, die Herr Desi jetzt genannt hat, wie ist das in Ihrem Beratungsalltag Thema?
Wir haben einen Energieberater und ich weiß noch, wo der im letzten Jahr von seiner Arbeit erzählt hat, habe ich so, ne, was waren denn so deine Hauptthemen? Und da hat er gesagt, Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Also ich glaube, der Kollege hat nur zur Wärmepumpe beraten. Er hat auch in der Volkshochschule den Saal gesprengt. Die mussten Menschen abgewiesen werden, weil das sonst mit der Feuerwehr Probleme gäbe. Also da war die Nachfrage groß. Das ist natürlich die andere Seite, die Eigentümer, die Möglichkeiten haben. Und es ist sehr gut, sich beraten zu lassen, zu investieren, oder der Kollege schaut dann eben auch drauf, ne, was macht dann jetzt Sinn, sei es das Dach oder die Wärmepumpe, aber ich möchte mich jetzt hier nicht reinreden, weil es ist gar nicht mein Thema. Das war aber tatsächlich, dass also die Energieberatung, die unabhängig ist, da, ne, da wissen die Menschen, der möchte mir jetzt nichts verkaufen, der kann da wirklich draufschauen und dann vielleicht auch mal rechnen und gucken, ne, welche Maßnahme ist dann jetzt die nächste und sinnvolle, ne, für die Eigentümerin. Die Mieterin sind da ein bisschen außen vor und abhängig, was da jetzt der Vermieter investieren möchte. Aber tatsächlich, Wärmepumpe war ein großes Thema und dann vielleicht auch manchmal ein bisschen runtergekocht. Genau, andererseits hatten wir nämlich auch eine ganz neue Schicht, das waren die Rentnerinnen im Eigenheim. Also verzweifelte alte Damen riefen an, dass das Häuschen, was abbezahlt war, die letzte Sanierung, vielleicht schon ein paar Jahrzehnte her, die hatten dann Angst, als man, ne, dass die Gasheizung ausgebaut wird und ich kann mir das nicht mehr leisten, hatten aber auch keine Chance, jetzt auszuziehen, weil eben die Entwicklung beim Wohnungsmarkt, also es lohnte sich nicht, erstmal die Konkurrenzsituation, aber auch die Mietkosten, das Wohnen, jetzt dieses Eigenheim zu verlassen, also auch ganz viel Fläche, es wird von einer Person bewohnt, die das auch irgendwie bewirtschaften muss, aber eben nicht mehr die Möglichkeiten hat, da diese Investitionen vorzunehmen. Das ist echt tragisch. Also gerade alte Menschen, Rentnerinnen, waren jetzt mit Beginn der Energiekrise, hatten wir doch mehr Anfragen, wo wir dann zum Teil eben sagen, also auch nur noch raten konnten, ergänzende Sozialleistungen oder so in Frage zu nehmen. Und das war eine Verzweiflung, weil die Menschen sagten, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich brauchte nie Sozialleistungen. Und wenn wir denken, jetzt ist es aber so, und dann vielleicht manchmal echt gut zureden und zu sagen, ja, dafür haben sie jetzt auch ihr Leben lang gearbeitet und wenn es jetzt anders nicht geht, dann muss man ja wieder auf dieses Budget zurückkommen. Also ne, wenn das Budget nicht mehr ausreicht, dann muss das einfach sein. Ja.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn die Konsequenz? Weil die Antwort auf die Frage, wie können wir uns das künftig noch leisten, ist ja vielleicht auch dann an den eigenen Anspruch zu gehen. Und dann zu sagen, gut, dann, was waren das eben, 27 Quadratmeter? Man verkleinert sich ein bisschen, um sich das noch leisten zu können. Ist das dann eine Herangehensweise? Das ist vermutlich für ältere Leute. Also meine Oma wohnt auch seit den 60ern in dem Haus. Ich glaube, der könnte ich das nicht mehr verklickern, dass sie umziehen müsste. Mhm. So.
Ja, es ist bestimmt eine tolle Sache. Wenn es dann aber bezahlbar ist, ne, dann muss die Wohnung ja idealerweise noch barrierefrei sein und so. Und ich befürchte, dass das dann wieder so eine Kosten verursacht, die die kleine Rente von ihrer, unserer Oma nicht mehr hermacht. Und dann, das ist ja dann auch das Dilemma, dann bewohnt eben, oder vielleicht ist es auch noch ein Rentner-Ehepaar, doch ziemlich viel Fläche, die diese Quadratmeter-Durchschnitt wieder in die Höhe treiben, weil dieser Umzug sicherlich sind das Herausforderungen, denen wir uns allen stellen müssen, immer mehr auch beweglich zu sein oder Dinge auszuprobieren. Es gibt ja, aber das können wir ja niemandem vorschreiben. Es gibt ja tolle Sachen, Alters-WGs und so. Ich denke, aber das ist natürlich kein Verbraucherschutzthema.
Ich habe das hier bei mir im Bekanntenkreis in der Familie auch nochmal abgefragt, hier vor der Veranstaltung, gibt es auch ältere Menschen, die im Eigentum, im großen Eigentum leben. Und die Herausforderung ist ja ganz einfach, dass natürlich auch da unheimlich viel Emotionen dran hängen. Wenn beispielsweise der Ehepartner, Ehepartnerin gestorben ist und man hat Jahrzehnte in diesem Haus gewohnt und also ganz ab von jeder wirtschaftlichen oder von mir aus auch CO2-Betrachtung, die Menschen, die kriegst du wirklich nur noch mit den Füßen voraus aus dem Haus. Also die gehen dann nicht freiwillig raus. Das ist auch verständlich. Ne?
Also
aber schwierig.
Es geht ja nicht um Zwang, aber es geht vielleicht um kommunal organisiertes Angebot, Tauschbörsen. Natürlich, wenn jemand sagt, ich lebe gerne auf meinen 170 Quadratmetern schlecht gedämpfte Einfamilienhaushütte und die Ölheizung bullert den Winter durch, wenn er sich leisten kann, ist es zwar nicht ökologisch, aber wirtschaftlich in Anführungszeichen okay. Und es soll ja auch niemand gezwungen werden. Das Problem ist natürlich, dass Leute gerade im höheren Alter nicht in der Lage sind, auch analytisch zu denken und bestimmte Dinge auch mal wirtschaftlich durchzurechnen. Da fehlt Beratung. Und das ist eine Aufgabe, die eine Kommune durchaus machen könnte, eine Wohnberatung. Es gibt Städte, die machen das. Das ist natürlich alles kleinteilig. Da werden auch keine riesigen Mengen bewegt. Und es geht auch alles nur auf Freiwilligkeit. Das ist völlig klar im Endeffekt. Aber es ist ein Punkt, der auch bei einer, ich sag mal, im Sozialamt, wobei da gebe ich recht viele so Berührungsängste mit. Ich habe noch nie Sozialamt, da muss ich das auch nicht. Aber dann meinetwegen bei einer anderen Behörde, Lebensglückamt oder wie immer man das dann nennt, ansiedeln könnte, genauso wie dieses Angebot Beratung zur Genossenschaftsgründung. Das sind kommunale Angebote, die man sich mal überlegen könnte, die keine Massenauswirkungen haben werden, die aber so ein Anstoß sein können, weil viele Menschen haben im Bekanntenkreis Diskussionen, wie könnte man was besser machen, und da versandet das häufig, weil es fehlen Fachleute, die beraten. Und es gibt in Nordrhein-Westfalen Wohnbund-Beratung, die auch etliche Projekte schon gemacht haben und fast immer im genossenschaftlichen Bereich. Da sind auch manche Projekte gescheitert. Ich kenne auch ein Projekt, wo die Leute, die da alle drin wohnen, kein Wort mehr miteinander sprechen. Nennt sich über studentisches Wohnen. Sind natürlich alle keine Studenten mehr, sondern alt. Aber es ist vom Grundsatz so ein Ansatz, mit dem ein Angebot gemacht wird, was mit Sicherheit auch angenommen wird. Genauso ist das die Tauschberatung, große Wohnung gegen kleine Wohnung. Da müssen natürlich die Komponenten stimmen. Das ist völlig klar. Es muss die Bereitschaft da sein. Es muss das Beratungsgebot da sein. Es müssen auch die entsprechenden Nachfrage da sein. Sprich, jetzt will jemand in die größere Wohnung rein und man will in eine kleinere Wohnung. Gespräche können dazu führen, dass da Verständnis für geweckt wird. Kann aber auch dazu führen, dass Leute sagen, nein, bleibt alles so, weil ich will das so haben, dann ist das so im Endeffekt. Aber es gibt auf kommunaler Ebene schon durchaus eine Palette an Möglichkeiten. Ein Stichwort, da haben Sie auch völlig zu Recht gesagt, ist die Umnutzung von Gewerbeimmobilien. Ne? Gerade im innerstädtischen Bereich, da ist ja das verdichtete Wohnen dann auch schon möglich. In Recklinghausen ist ein ehemaliges Karstadthaus jetzt auch komplett umgebaut worden. Unten Aldi-Markt drin. Ich will jetzt keine Werbung für Aldi-Markt, aber die Leute sind zufrieden.
Aldi hatten wir heute schon ein paar Mal. Ja.
Hieß ja die Bild-Zeitung an der Kasse.
Ja, ja.
Es gibt aber Riedel, Rewe.
Aber die haben genau den Punkt getroffen. Oben ist eine Kita drin, das sind eine ganze Menge altengerechte Wohnungen. Die haben natürlich, das muss man auch wiederum sagen, ihren Preis, aber es sind alle belegt. Ne? Es sind Leute drin, die in der Innenstadt wohnen, weil die da die kurzen Wege haben wollen. Und das ist auch vom Grundsatz völlig richtig. Und so eine Immobilie steht nicht einfach leer rum, wie das ja in etlichen Städten der Fall ist. Das ist eine Möglichkeit, braucht man immer entsprechende Investoren zu, das ist keine Frage. Das ist auch hochpreisig, auch die Situation, dass eine Kommune immer tunlichst dafür sorgen soll, dass es einen qualifizierten Mietspiegel gibt, auch wenn ich ihn kritisiere, aber das hat was mit Lex Specialis zu tun, weil er Rechtsfrieden schafft und weil er auch Rechtssicherheit schafft, ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber das Thema kommunale Wohnungsstiftung, bewusst Wohnungsbestand vom Marktgeschehen vor dem Marktgeschehen zu schützen, um es mal so zu sagen, ist ein Thema, das kann man nicht mal eben schnell über die Schiene brechen, keine Frage. Aber man kann darüber diskutieren, inwieweit man so etwas umsetzen kann. Ich will ein Negativbeispiel nur nennen, gehört ja auch dazu. Die Stadt Dresden hat vor 14 Jahren ungefähr ihren gesamten kommunalen Wohnungsbestand verkauft, um unter einem FDP-Oberbürgermeister, um Schulden zu begleichen. Die Stadt sollte schuldenfrei sein. Die Wohnungen sind weg, gehören übrigens heute alle Vonovia. Und also immer GAGFAH-Tochtergesellschaft, Vonovia, Dresden ist weiterhin verschuldet. Also es bringt nicht immer was, das Tafelsilber zu veräußern, weil da die Kommunalfinanzierung einfach nicht passt. Ist ein anderes Thema, will ich heute nicht drüber reden. Aber auf kommunaler Ebene kann man was machen. Auf Landes- und auf Bundesebene, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, kann man im Moment nichts machen.
Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt mit einem schönen Satz schließen. Das war ja so ein bisschen negativ. Aber weil wir schon bei der Emotionalität eben waren, das ist meine Überleitung zum Essen, weil Toni jetzt auch hier schon ein paar Mal reminded hat, dass wir vielleicht mal ein Päuschen machen sollten. Bevor alle gleich so jammern, würde ich vorschlagen, dass wir uns eine Viertelstunde nehmen, das vielleicht mal so sacken lassen, was essen, was trinken, uns dann wieder treffen. Und hier nochmal die Erinnerung an die Box. Aber wir können auch gleich gerne so ins Gespräch kommen. Ich glaube, wenn ihr und sie uns hier verstehen, dann geht das andersrum auch und dann machen wir das. Okay. Dann erstmal bis hierhin vielen Dank und bis bald. Duzi, wenn wir hier weitermachen, könnt ihr ja noch ein bisschen weiter mümmeln. Das hält uns ja hier nicht auf. Nur wir können halt nicht. Wir müssen ein bisschen
mit. Ja, später halt.
Wir haben jetzt schon viel gehört, viele Aspekte, viele Perspektiven versucht so ein bisschen einzufangen, auch tatsächlich Sachen, die gut laufen. Vielleicht gehen wir jetzt mal den Schritt Richtung Zukunft. Ich traue mich ja fast nicht, weil der Blick in die Glaskugel von Herrn Dese ja so ein bisschen vermerzt war, möchte ich was sagen. Also so, dass vielleicht so bundespolitisch in den nächsten 4 Jahren Stagnation das Beste wäre, was uns passiert.
Das war natürlich nur zynisch gemeint. Also ich kann mir Verbesserungen vorstellen, und zwar eine ganze Menge. Nur es haben ja in den letzten Jahren schon ein paar politrechtliche Veränderungen stattgefunden. Im Mitspielerbereich habe ich vorhin erzählt, die Veränderung des sogenannten Betrachtungszeitraums von 4 auf 6 Jahre hat tatsächlich dazu geführt, dass überall da, wo qualifizierte Mietspiegel erstellt werden, da werden die vom Mieter gezwungen, Auskunft zu geben. Das ist genau richtig im Endeffekt, basiert nicht auf Freiwilligkeit. Und je größer dieser Betrachtungszeitraum ist, desto mehr des Mietwohnungsmarktes packe ich ja in die gesamte Datenerhebung rein. Und je mehr Mietverhältnisse ich habe, umso mehr nivelliert sich das Mietniveau. Das wird jeder Statistiker bestätigen, Grundgesamtheit groß, statistisches Ergebnis besser. Da kann ich nur hoffen, dass sich das nicht ins Negative umschwenkt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das im Moment so ein Nebenthema ist, weil das ist geregelt, das packt jetzt erstmal keiner an. Aber der Umkehrschluss ist, andere Themen im Wohnungsbereich packt dann auch keiner mehr. Und da, deswegen meinte ich das mit dieser, mit dem Stillstand, dass das auf der einen Seite durchaus positiv sein kann, aber auf der anderen Seite negativ, weil ich befürchte, es wird sich nicht viel bewegen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich in den politischen Bereichen, in denen Bewegung möglich ist, weil man Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das sind zurzeit fast nur noch Kommunen oder wenige Länder muss ich schon überlegen, Stadtstaaten, sowas Energien, in denen also ein politisches Interesse daran besteht, im Wohnungsbereich etwas zu machen.
Ich sehe einen Finger hinter der Säule, einen Menschen dazu, hinter der Säule.
Das die Frage stellt sich hier vor uns schon. Weswegen meinen Sie, dass landes- oder blumenspolitisch da wenig zu erwarten ist? Wir sind das mit der politischen Situation, die nicht zusammen, oder ist das grundsätzlich so, oder?
Also, zunächst, wir haben ja jetzt Neuwahlen gehabt. Die Ergebnisse sind ja, denke ich, hinlänglich bekannt. Es werden 2 Parteien eine Koalition bilden, von denen, also ich bin jetzt seit fast 43 Jahren auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Ich bin noch nie von der CDU oder von der FDP eingeladen gewesen. Noch nie. Ich bin bei zig Institutionen gewesen, Gewerkschaften, Kirchen, Nachbarschaftsverein, SPD, Linke, Grüne weniger, aber auch ab und zu mal einmal bei der Grünen Bundestagsfraktion mit sehr enttäuschendem Ergebnis. Aber ich bin noch nie von der jetzt beherrschend regierenden Partei eingeladen worden. Und das ist für mich so ein Indiz dafür, dass das Klima nicht ganz so wichtig ist. Oder wenn, dann wird es eher aus der wirtschaftspolitischen Brille gesehen. Bauen bedeutet Arbeitsplätze und Mietpreise wird schon der Markt richten.
Das ist der Begriff Soziales auch nur augenwischend.
Ja, fairerweise muss man dazu sagen, bei der SPD ist das aber mittlerweile auch nicht viel anders. Es hat in der SPD schon eine Fraktion oder einen Flügel gegeben, für den war Wohnungspolitik immer ein Stück weit Sozialpolitik. Das hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert. Aber ich will mal nur ein Beispiel nehmen. Ich komme aus Bochum oder habe lange Jahre in Bochum gewohnt. Da gibt es eine Koalition zwischen SPD und Grüne und da ist mal die Forderung aufgestellt worden, dass die städtische, ehemals gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die Stadt Bochum hat Anteile von über 80%, die verpflichtet werden sollte, bei den Erhöhungen von Mieten sich moderat zu verhalten. Also weniger zu nehmen, als sie gesetzlich nehmen könnte. Schon darauf zu achten, dass sie wirtschaftlich arbeitet, also schwarze Zahlen macht, aber nicht das Letzte rauszuholen, was rauszuholen ist. Da gibt es ja auch Tricks bei Mietspiegeln. Ne? Untergrenze, Obergrenze will ich jetzt nicht erläutern, weil das etwas komplizierter ist. Man hätte es beschließen können. Punkt. Geschäftsführung wäre dann angewiesen, sich so zu verhalten. Es gibt keine Mehrheit. Und das, obwohl zwei Parteien dort seit 1999 eine Koalition bilden und demzufolge auch die Mehrheit gehabt hätten. Es fehlt in Teilbereichen auch der politische Wille.
Das muss man ja gemerkt als Juden und Oberbach war der Raum wieder. Ne?
Also ein Argument habe ich gehört, wir wollen keinen Sozialismus, sprich Preisdiktat im Endeffekt. Ja, es sind natürlich immer Akteure, es sind einzelne Personen. Und wenn man mal genau guckt, wo kommen beispielsweise häufig von großen Wohnungsbaugesellschaften die Geschäftsführer her? Da stellt man schon fest, die haben vorher in großen Konzernen auf der mittleren Management-Ebene gearbeitet und kommen dann bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in die Führungsposition rein. Die kennen nur Wohnung gleich Ware. Ware muss wirtschaftlich verkauft werden und so wird es auch gemacht. Das nehme ich denen jetzt rein technisch betrachtet noch nicht einmal übel. So sind die ausgebildet worden. Wenn man das anders haben will, muss man politisch damit umgehen. Aber positives Beispiel werde ich nur negative Beispiele nennen. In Hamburg gibt's ja auch Mietspiegel, ne? Logisch. Da hat's mal eine Diskussion darum gegeben, damit der Mietspiegel vom Ergebnis her günstiger ausfällt, sollte die Saga, ist eine große Wohnungsbaugesellschaft, die dem Senat, nicht dem Senat, dem Land oder Stadtstaat Hamburg gehört, die Mieten nur um 1 Euro erhöhen. Punkt. Jeder Mieter kriegt eine 1 Euro Mieterhöhung, ist finanzierbar, ist machbar und hätte dazu geführt, dass diese Erhöhung, weil sie in dem damaligen Betrachtungszeitraum von 4 Jahren rein fiel, in der Mietspiegel mit eingeflossen wäre. Da ging dann die Juristendiskussion rum, kann man das machen, ist ja politisch verfälscht oder sowas geht. Aber es gibt auch kreative Ideen. Also da war es ja so der Punkt, dass man sagt, ihr habt euch als städtisches Wohnungsbauunternehmen am Markt sozial zu verhalten. Was nicht bedeutet, keine Gewinne zu machen. Was nicht bedeutet, ich sag mal, alles zu verschleudern, sondern was einfach nur bedeutet, nicht das Letzte rauszuholen. Und das kann eine Kommune, wenn sie denn noch die Möglichkeit hat, über kommunalen Wohnungsbesitz zu verfügen, über eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, das kann sie politisch beschließen. Dafür muss es Mehrheiten geben. Wenn man die Mehrheiten hat und man macht es nicht, will man zwar es auch.
Ach, wieder so ein Statement, was man auf ein T-Shirt drucken könnte. Jetzt wird es dynamisch, ein bisschen wie eine Aldi-Kasse. Hier war die erste Meldung, dann geht's darüber und da bitte merken, ich versuche aber auch
ja,
die Reihenfolge.
Sie haben ja gesagt, in die Zukunft nochmal blicken. Also ich habe jetzt also auch nicht nur die städtischen oder die in der Innenstadt liegenden Einzelhandelsimmobilien ab der ersten Etage im Auge, sondern sag mal, wir haben ja auch positive, es gibt wirklich auch positive Auswirkungen durch Corona. Doch, die gibt es. Nun, das ist einfach das seinerzeit neu entstandene Wort Homeoffice, ja, was ja dazu führt, dass beispielsweise freitags, wenn man sich es genauer anschaut, zum Beispiel die Straßen auch leerer sind als früher. Das ist wirklich definitiv so zu festzustellen. Viele Menschen arbeiten montags und oder freitags oder vielleicht sogar 3 Tage oder noch mehr in einem Homeoffice. In großen Unternehmen sind einfach die Büroflächen, die man seinerzeit angeschafft hat, gar nicht mehr notwendig. Ich weiß, bei meinem Arbeitgeber, kann ich sagen, bei der Warmer oben auf Lichtscheid, wird die Hauptverwaltung, ein sehr großer Teil der Hauptverwaltung auch abgerissen. Das, was da entsteht, ist viel kleiner als früher, weil einfach viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Das bleibt auch so. Ja, und da ist natürlich jetzt zum Beispiel wäre die Frage gewesen, ja, ich weiß nicht, wer auf Lichtscheid in einer Hauptverwaltung, einer Krankenkasse leben möchte. Nee. Gio, ich frage. Das wäre vielleicht nicht der Raum gewesen, aber dennoch auch solchen Raum nicht zu vergessen, insbesondere deswegen, weil natürlich solche großen Bürogebäude oftmals zum Beispiel über Aufzüge verfügen, ja, so. Ne? Wir denken an die 20% Altbauten vor 1990 in Wuppertal. Da gibt es keine Aufzucht, sowas ist da nie nachgerüstet worden. Brauchte man vielleicht seinerzeit auch nicht, aber eben die alternde Bevölkerung braucht das. Sprich, auch nochmal so eine Perspektive auf ältere Bürogebäude zu lenken und auch diese Chance zu ergreifen. So, das wäre etwas, was eine Stadt auch machen könnte.
Mhm. Bitte da vorne, ja.
Ja, ich hätte auch eine Frage zu einem Bereich. Bei Wien wurde es ja angesprochen, was anders mit der Hobby ist es denn in Wuppertal auch speziell in der Stadtverwaltung. Da möchte ich eine Geschichte mal zu sagen, dass ich komme selber von einer gemeinnützigen Organisation, die nicht Immobilien macht, aber 100 Objekte hat und auf dem Grundstück auf der Haag geplant hatte, vor wenigen Jahren mal wieder zwei Häuser zu gehen zu können, aus genehmigten Grundstücken natürlich, mit je 6 bis 8 Wohnungen zu vermieten. Und nicht im Hochklassebereich, sondern also auch bei diesen Wohnungen, weißt du mal, der Durchschnitt lag 6,50 Euro pro Quadratmeter. Häuser, die im Grünen da zum Teil stehen. Also nur mal das dazu. Und da hat man dann gesagt, okay, wenn man Geld investiert, da kommt bei diesen Häusern nur 1%, 2% hinterher, also nicht Verluste macht, wenn man auf so einer Ebene fährt, alles okay. Dann wurden die Anträge, dann bezahlt man ja für bestimmt 15, 20, 25.000 Euro Architekten. Man macht die Entwürfe für zwei deutsche Objekte auf diesen Grundstücken. Dann kommt in der Stadt ein zweijähriger Prozess, ohne dass da was hin und her sieht, groß wird irgendwas am Fetzler oben kritisiert, weil, obwohl es keine Stilllammung gibt, mehr jene, alle Häuser haben von 70er Jahren bis 50er Jahren, bis 80er Jahre unterschiedliche Stile. Und nach 2 Jahren hat das immer noch keine Ankurve gegeben, aber es gibt neue Bauorten. Also müsste man komplett neu vom Architekten wieder für 15.000, 20.000 Euro, 30.000 Euro diese Rede machen lassen. Und das man es einfach sei. Deswegen meine Frage an dem Beispiel, wie können, sind Städte nicht auch aufgefordert, sozusagen sehr, gerade die gleiche Stadt wie Wuppertal hat vielleicht zu wenig Wiedermeinde, dass man da viel intensiver auch positive Entwicklungen steuern könnte, wenn das nicht so ins Leere läuft, dass selbst Menschen oder diese, die bei uns, wo ja keine finanziellen Probleme waren, ne, das Geld lässt man weiter eben wieder woanders angelegt, aber ich wollte es nur mal sagen, wie ist der Verwaltungsbereich, um Dinge zu fördern, die Wohnungsbau nach vorne bringen, eben auch gerade im sozialen Bereich.
Also gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, also das, was kann ich auch sonst tun? Ne? Also es ist so, dieser Ablauf ist natürlich viel zu lange, das ist richtig, definitiv. Ne? Ich glaube, da ist mehreres falsch gelaufen. Auf der anderen Seite hätte vielleicht auch der Architekt hätte wissen können, dass da eine Bauordnung neue droht, in Anführungsstrichen, wie auch immer. Aber 2 Jahre ist natürlich für einen Bauantrag auch zu lang, ja. Also es unter 1 Jahr zu kriegen, wäre sehr, sehr ambitioniert tatsächlich. So sind leider die Abläufe da und Personalmangel greift auch immer mehr in einer Stadtverwaltung um sich. Das ist tatsächlich auch so, ne? Weil ne, die Menschen natürlich auch schauen, was kann ich wie wo verdienen. Ne? Wenn irgendwo Konkurrenz besteht, klar, dann sucht man sich den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin natürlich auch aus. Ne? Das ist nicht einfach, aber 2 Jahre sind definitiv zu lang, auf jeden Fall.
Es gibt ja noch einen Aspekt. Wir haben ja früher die Situation gehabt, dass Bauanträge von der Gemeinde bzw. vom Fachamt geprüft, auch inhaltlich geprüft wurden. Kann man so bauen? Ist das zulässig? Statik etc.? Alle anderen Vorschriften, die es gibt. Diese Bauordnungsänderung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das gewesen ist, es hat aber eine Bauordnungsänderung gegeben, ich meine unter Rüttgers, als der erstmalige Ministerpräsident geworden, überhaupt Ministerpräsident geworden ist in Nordrhein-Westfalen, da wurde die Verantwortung auf die innerliche Prüfung auf den Bauherren, so heißt das leider, ich kann das nicht zu Schöpfung, übertragen, sodass die Gemeinde nur noch, ich sag mal, prüft Verstoße, die nicht gehen, vorschreibt. Es war kein aktives Prüfen, sondern nur so ein passives Gucken, stimmt da alles, stimmt nicht, tschüss, zurück. Muss man zusehen. Das ist natürlich auch ein Kasus Knactus. Das hat man gemacht, um Personal zu sparen. Bauämter sind hier abgespeckt worden, fast alle Ämter, ne? Also die vor allen Dingen. Und das rächt sich heute auch beim Brückenbau. Wir haben kaum Leute, die, wenn mal schnell gebaut werden soll, in der Lage sind, auch entsprechende Statikgeschichten zu machen. Das heißt, eine Kommune wird, wenn sie will, dass sich auf dem Bausektor auch wirklich was tut, muss mehr Personal in die Behörden, in die Fachbehörden auch reinbekommen. Und um nochmal meinen Vorschlag von 10 aufzugreifen, dazu gehört dann auch eine vorausschauende Beratung für Alternativprojekte, die weg wollen von der, das, was Sie ja nannten, der 6,50 Euro ist ja der Sozialwohnungsbereich, also diese Größenordnung der Sozialwohnungsmiete, das brauchen wir im Endeffekt. Und dazu braucht immer wieder Anschubberatung. Das, wie gesagt, am Anfang, das kann auch mal schief gehen. Da können auch Institutionen oder kleine Vereine, die was machen, Organisationen in Genossenschaftsform zu keinem Ergebnis kommen. Aber besser, man versucht etwas zu initiieren, als wenn man es einfach nur lässt. Und das ist auch, dazu brauchen wir auch Personal. Und wir sprechen auch entsprechend Personalkosten.
Nächste Frage war, glaube ich, hier vorne in Rot.
Ja, danke schön. Ich kann dazu auch noch sagen, natürlich schon lange nach der Digitalisierung der Verwaltung tut ihr Übriges. Da wird digitalisiert, schwerpunktmäßig da, wo der meiste Input erfolgt. Und das ist dann bei der Kfz-Zulassung, also diese Job digitalisiert. Also da sieht man auch, wie die Prioritäten sind, wobei diejenigen, die Digitalisierung machen, die sind auch schon am Anschlag. So ist es nicht. Die drehen nicht deutlich hin, aber naja, also das ist ein sehr übles Thema auch. Aber ein Stichwort ist noch gar nicht gefallen. Das wundert mich eigentlich, weil das wäre doch nicht die Lösung, aber da sind meine Zweifel. Das Stichwort Mietpreisbremse. Das hätte doch einen super Effekt haben müssen, nach dem Motto, Gott sei Dank, ne, auch die kapitalgebundenen Wohnungen dürfen jetzt nicht mehr so dramatisch steigen und alles ist gut. Oder? Fragezeichen.
Können wir direkt mal in die Runde geben, so als Blitzlicht?
Also ich bin, wenn ich einfach mich vordrängeln darf, ein absoluter Gegner der Mietpreisbremse. Und der Hintergrund ist ganz einfach, sie wirkt nicht. Wir haben eine Mietpreisbremse. Also erst einmal muss man auch die Definition dieses Rechtsinstituts nehmen. Sie sollen die Mietpreise bremsen, nicht senken oder nicht stoppen. Bremsen heißt, ich fahre trotzdem noch weiter. Ne? Je nachdem, wie lange oder wie stark ich auf die Bremse trete. Bitte?
Bisschen wäre ja auch okay.
Ja, ja. Aber ich will auch kurz erläutern, warum ich dagegen bin. Die Mietpreisbremse, so wie sie jetzt ausformuliert ist, bedeutet im Grunde genommen, ich habe tausende Ausnahmen. Voll modernisiert. Was ist voll modernisiert? Das ist ein völlig unbestimmter Rechtsbegriff. Neuvermietung, ab wann? Vormiete, die gezahlt worden ist, die ist für den Normalverbraucher, Normalverbraucherin nicht durchschaubar. Und da kann man natürlich, ihr könnt ja alle zum Mieterschutzbund gehen, also zum Mieterverein, zu Anwälten, können wir beraten. Im Endeffekt, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Eigentlich soll ja jeder Mensch für sich im Grunde genommen mit seinem Leben zurechtkommen. Und ich muss als Mieter mich aktiv kümmern. Das heißt, ich ziehe neu in ein Mietverhältnis ein, stelle dann fest, halbes Jahr später, Jahr später, meinetwegen auch 3 Tage später nach Einzug, boah, der hat mich völlig über den Leisten gezogen, der denkt viel zu viel Geld, jetzt muss ich aktiv werden. Wir erleben es in unserer Beratungspraxis, dass in den Fällen, in denen das vorkommt, das sind doch nur bestimmte Städte, in denen die Mietpreisbremse gilt. Wuppertal gehört gar nicht dazu. Ich muss ja eine sogenannte Gebietskulisse haben, die legt die Landesregierung fest, nach einem wie auch immer sich erstellenden Gutachten. Danach sind zurzeit 57 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen der Mietpreisbremse unterworfen. Im Ruhrgebiet ist es die Stadt Dortmund, sonst keine. Köln-Bonn, Münster, klar, die üblichen Verdächtigen. Viele Dörfer drumherum oder Kleinstädte drumherum, aber nicht Wuppertal. Ne, die gehören nicht dazu, auch nicht Bochum, auch nicht Essen, auch nicht Mülheim, auch nicht Duisburg. Und wenn ich gegenüber dem Vermieter als Einzelmieter mich mit dem auseinandersetzen muss und sage, pass mal auf, du nimmst viel zu viel, ich zahle jetzt weniger, laufe ich erstens Gefahr, ich muss in den Prozess, den kann ich verlieren, ich kann ihn aber auch gewinnen. Das hängt ja von den Bedingungen ab. Aber der zweite Punkt ist der, wenn es ein Privatvermieter ist und es diese Mietpreisbremse ist fast immer nur bei Privatvermietern notwendig,
dann habe ich plötzlich die Eigenbedarfskündigung für den 18-jährigen Sohn, der die 120 Quadratmeter Wohnung benötigt. Im Endeffekt, das überlegen sich viele. Deswegen, wenn man will, dass die Mieten nicht so weit steigen, dann muss man das BGB in den Paragraphen 558 ändern, dass bei der Erstellung vom Mietspiegel nicht nur die Mieterhöhung der letzten 6 Jahre berücksichtigt werden, sondern alle Mieten, die gezahlt werden. Es wird ja ein gewisser Teil abgefragt und was sich da als Querschnitt daraus ergibt, das ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Dann hätte ich das Problem schon gelöst. Und ich müsste darüber hinaus auch die Verpflichtung haben, dass ich über den Mietspiegelwert X, der sich daraus ergibt, nicht gehen darf bei einer Neuvermietung. Thema wäre geregelt. Ich brauche keine. Deswegen, ich bin, also als Mietervereinsvertreter sage ich natürlich auch, ja, die Mietpreisbremse muss erhalten werden, aber das ist im Grunde genommen Bullshit. Das muss man ganz deutlich sehen, weil diese Mietpreisbremse nichts bringt. Sie sollte übrigens auch nichts bringen.
Dazu kommt ja auch, dass der Vermieter, wenn er das gemacht hat, ja keine Konsequenzen zu befürchten hat. Das kommt rechtlich, das macht ja gar kein Vergehen, der ist ja gar nicht strafbar. Irgendwie, dann sagt er ja gut,
ich habe mich vertan.
Ja, gut, dann zahlen sie eben weniger, dann passiert ja überhaupt nicht.
Genau. Ja. Und das kommt mit Damen, da sind sie von ihrer Chance.
Ja, ja. Wegen Schlaglicht bekannter ist nach Köln gezogen, zahlt kalt 19,50 Euro in einer Stadt mit Mietpreisbremse. Also, da kann man dann halt auch drauf verzichten.
Eigentlich schon, ja. Wie sieht das denn aus, das Stichwort Mietpreisbremse? Wie viele Menschen kommen damit zu Ihnen in die Beratung und sagen, warum greift das nicht? Also, ist das was, wo Sie auch mit zu tun haben, wo Sie eine Meinung haben? Oder
das ist tatsächlich gar nicht unser Thema, weil wir dann eben wieder auf die Unterstützung vom Mieterbund zurückgreifen. Als Verbraucherzentrale, wir machen ganz viel, aber kein Mietrecht. Genau, ich könnte jetzt nur persönliche Meinungen
auch das
geben,
gerne.
Aber das ist heute gerade nicht meine Rolle. Ne? Genau.
Aber also möchte noch jemand was, also Mietpreisbremse, ich habe es extra ein bisschen gedrosselt, weil ich dachte, so Vokabeln wie Bürokratie, Personal und so, das kommt auf jeden Fall. Vielen Dank auch dafür. Dazu noch, oder ich habe nämlich schon angefangen, mir eine Liste zu machen mit den Meldungen, damit das hier auch alles ordentlich abläuft. Hier vorne noch.
An den Fragestellen ist es auch Mietspiegel. Also viele Aussagen zu trocken. Was würden das denn, wenn ich sage, die ganze Reihe von Bürgern sagen, jeder Bürger, wie gucken, man mietet über den E-Trigger runter. Und ich würde alle 6 Jahre tausend beim Vermieter zugehen und fragen, kann er mir die einmal alle 6 Jahre und sagen, jawohl, was wäre die Folge?
Ich muss mich jetzt ein bisschen sortieren. Also nochmal, der Mieter soll, was man.
Soll auch den Vermieter zugehen? Alle 6 Jahre.
Ja.
Und dann Leute fragen, ob man die Miete auch einmal erhöhen kann. Wohlgemerkt nur, wenn meine Miete aktuell unter dem Mietspiegel liegt.
Ja, ja.
Das kann ich den halt da unten drücken. Also das lässt sich vorgeschlagen haben.
Das ist das sogenannte SADA-Modell, was in Hamburg durchgeführt werden sollte. Im Endeffekt, das kann man so machen. Das Problem ist nur, der Vermieter muss ja einverstanden sein.
Absolut.
Ne? Und wir haben ja, also sag mal, wir haben ja, was die Mieterhöhungsmöglichkeiten anbelangt, die Situation, dass eine Miete immer 12 Monate unverändert sein muss. Das bedeutet, ich kann nicht alle 3 Monate eine Miete erhöhen, sondern es muss immer ein Jahr zwischen jeder Mieterhöhung, die ausgesprochen worden ist, liegen. Und dann kommen noch 2 sogenannte Überlegungsmonate hinzu und dann erst beginnt die Mieterhöhung, so in Kraft treten kann. Das heißt, ich habe immer gesetzlich normiert und Zeitraum von 15 Monaten zwischen jeder möglicherweise stattfindenden Mieterhöhung. Theoretisch gesehen alle 15 Monate. Es gibt Wohnungsbaugesellschaften, die umgehen, also und dann auch nur, wenn der Mietspiegel den Preis hergibt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, im Mietspiegel stehen jetzt 7 Euro, ich zahle 6,50 Euro, es kommt eine Mieterhöhung, Vermieter sagt, ich will 50 Cent mehr haben, jawohl, bekommst du 7 Euro, Thema ist durch. 15 Monate später kommt der Vermieter an, ich will wieder eine Mieterhöhung haben, jetzt will ich 7,50 Euro haben. Wenn sich der Mietspiegel, der gilt ja für einen Zeitraum von 2 Jahren, nicht geändert hat, bekommt er die nicht, wenn ich mich als Mieter dementsprechend verhalte. Es bleibt bei den 7 Euro. Das heißt, die Miete bleibt gleich, der Vermieter bekommt das nicht. Aber da wir, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, ein Großteil unserer Menschen hier in Deutschland auch in ländlichen Regionen wohnt, in denen es gar keine Mietspiegel gibt, viele kostet ja auch Geld, Mietspiegel zu erstellen, gibt es das Rechtsinstitut der Mieterhöhung nach Vergleichswohnung
Wenn ich als Vermieter aus dem eigenen Bestand, beziehungsweise nicht aus eigenen Schuldung, das war falsch, wenn ich als Vermieter drei vergleichbare Wohnungen benenne, die eine höhere Miete haben als das, was der Mieter zahlt, kann ich damit eine Mieterhöhung begründen. Und das bedeutet im Grunde genommen, wenn ich zufälligerweise drei Wohnungen mehr besitze, auch aus dem eigenen Bestand, bei denen ich jetzt eine Miete von 10 Euro kassiere, weil die Kommune für Unterbringung von Flüchtlingen bereit ist, das zu zahlen, weil sie froh sind, die untergebracht zu haben. Geschieht übrigens in vielen Städten, leider Gottes. Dann kann ich damit auch eine Miete erhöhen. Habe ich aber einen qualifizierten Mietspiegel, und deswegen ist der so wichtig, dieser qualifizierte Mietspiegel, sagt das Gesetz, nee. Der Mietspiegel hat Beweiskraft. Das, was da drin steht, gilt auch vor Gericht. Im Endeffekt, ich brauche nicht erst ein Sachverständigengutachten als Mieter letztendlich vor Gericht zu beauftragen, was mich in der Regel mindestens 2.000 und mehr Euro kostet. Deswegen stimmen ja auch viele Mieter solche Mieterhöhungen dann zu. Dann kann ich das abwehren. Deswegen ist die Mietspiegel-Anwendung und die Ausgestaltung des Mietspiegels so wohnungspolitisch wichtig. Und ich kann mich noch erinnern, 1983, da ist Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt worden. Da ist das Gesetz zur Regelung der Miethöhe verändert worden, genau mit der Maßgabe, dass diese 3 Jahre Betrachtungszeitraum eingeführt wurden. Und in der Zeit hat man dann festgestellt, dass sich das Mietniveau in Deutschland sehr stark entwickelt hat. Und unter der Ägide von, wie ist er jetzt nochmal? Ach, Gerhard Schröder, Entschuldigung, mir fiel der Name ist gerade ein.
Gerhard, wer sich erinnert.
Ja, genau. Ist die Möglichkeit eingeführt worden, dass sich sogenannte Hedgefonds im Wohnungsbereich beteiligen können. Das gab es bis dahin nicht im Endeffekt. Und das hat dazu geführt, dass es so Unternehmen wie Vonovia, LEG überhaupt gibt. Und die Gesellschaft, die sich übrigens wohnungspolitisch hier in Nordrhein-Westfalen am schlimmsten benimmt, das ist die NEG, die dem Land NRW mal gehört hat und unter Rüttgers für ein Appel und Ei, das muss man sagen, 57 Euro pro Quadratmeter verkauft worden ist, die ständig dieses Rechtsinstitut dieser drei Vergleichswohnungen, die haben ja 138.000 Wohnungen, also finden die auch immer drei gleiche Wohnungen, benennen. Und deswegen ist es so wichtig, nochmal qualifizierten Mietspiegel, Wuppertal darf den nicht verlassen. Es ist wichtig, das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch wenn es Geld kostet. Weil damit kann ich diese Mieterhöhung abwehren.
Gehören die LEG und Bonoria eigentlich zu den Privaten?
Nein, das sind die sogenannten institutionellen, also Großvermieter.
Also die zu den 60% Wuppertaler?
Nein. 40% des Mietwohnungsbestandes, Entschuldigung, gehören Großvermietern, Bonovia, LEG, Viva West, Covivio und wie sie nicht alle heißen, TRG, ja. Auch Genossenschaften, die zählen da auch mit zu. Und 60% gehören Privatmenschen.
Kleinteilig. In Wuppertal ist ja mehr kleinteilig unterwegs.
Ja, genau. Also es kann in manchen Städten, also wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen, in den Ballungszentren sind wir ein Mieter-Hotspot. Und man muss fairerweise sagen, die Miethöhe ist hier immer noch relativ moderat. Relativ. Auch wenn 8,52 Euro für Wuppertal als Durchschnittsmiete sich nicht günstig anhört. In Münster sieht das schon ganz anders aus. Mhm. Köln, braucht man gar nicht drüber zu reden.
Juti, ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit wir die Fragen, die noch da waren, abarbeiten können. Und der Herr mir gegenüber hatte vorhin die Hand gehoben. Oder ist vielleicht schon im Laufe der Zeit was beantwortet worden? Das kann ja auch sein.
Nö. Peter selbst in Zweifel sagt auch in die Gästchen in Schriftform. Aber kriege ich auch so hin, nicht vergessen. Ganz andere über die Maßnahmenweise. Mir relativ alles zu kompliziert sozusagen, weil so mein Best Practice sozusagen, oder jetzt auch im Finanzausschuss hier des Rates und habe auch viele Jahre im Banking meinen Job erledigt, Best Practice Bundesbahndirektion. So. Riesige Immobilie, 150 Jahre alt, so gehört einem Immobilieninvestor hier aus der Gegend. So, wird er vermietet jetzt, oder er renoviert erstmal für 75 Millionen, hunderte Wächter, tausende von Quadratmetern. Da zieht die Stadt ein, die UD, das Jobcenter. So, bin auch drin gewesen, wirklich alles picobello, 30 Jahre Mietvertrag, Anfangsmiete jetzt 13,50 €. Und so mein Gedanke, der ich auch selber gehöre zu diesen 60%, die auch ein oder zwei Wohnungen vermieten. Eine davon ist sogar 25 Jahre alt, wie die andere 40. Dass man, ja, man braucht natürlich auch, also wenn ich jetzt den Investor von der Bundesbaudirektion, mir wird das Geld ja nicht da liegen kam, sondern dass ich das im großen Teil vermutlich geliehen. Also muss er 4-5% Zinsen zahlen. So, und dann ist auch eine wichtige Baustelle, wenn man eben sagt, innerhalb der 30 Jahre oder spätestens anschließend, da wird dann auch ordentlich was fällig für diese oder jene Sanierung. Da kann jetzt mal aufzuzahlen. Im Zweifel ist es das Dach. Und das müsste man aus meiner Sicht eben in so eine Vollkostenkalkulation da mit keine Bezirk. Und da kommt eben ein Preis dann. Und wenn ich jetzt mein eigenes Kapital habe, ich könnte ja auch anders alle machen. Was weiß ich, mich an einem Wind- oder Solarpark beteiligen, müsste mich ja Aktien kaufen, dann habe ich ja auch noch, habe ich so ein paar Risiken, habe ich auch bei Mieten auch, oder bei Fami. Und ja, ich möchte ja auch gern noch so ein bisschen Rendite haben. Das wäre ja durchaus gewesen, aber so setzt sich das Ganze ja zusammen und eben Stichwort Bundesbank direkt schon, 13,50 € zahlen statt. Und dann gehen wir jetzt mal positiv davon aus, dass die dann Steuergeld eher Bürgerinnen und Bürger hier nicht zum Fenster aufschmeißen.
Das war jetzt eher ein Statement als eine Frage, was ich gut finde. Und ich habe um mich herum Nicken wahrgenommen. Von daher, auch mit Blick auf die Zeit und irgendwie flimmern die Lichter. weiß nicht, ob das ein Zeichen von nebenan ist.
Das macht mich also nicht gut für Sie sehen. Sie ist auch.
Ja, gut. Das ist gut. Der Herr Grün hat auch noch eine Frage.
Wie meinen mich?
Ja.
Ja, ich habe auch keine Frage, sondern mehr einen Hinweis. Morgen sind wir Fahrkasse, in der Glashalle der Sparkasse, die Immobilienbörse. Das ist vielleicht für Leute interessant, die eine Wohnung suchen. Aber es gibt vor allem um 12 Uhr einen hochinteressanten Vortrag von Dekaner Walz. Das ist die Vorsitzende des Gutachterausschusses, der auch den Wohnungsmarkt beobachtet. Und die gibt einmal im Jahr in Bellonau beim Immobilientag einen Bericht, auch mit Preisen, was kostet gerade typische Eigentumswohnungen, was ist der durchschnittliche Mietsatz, solche Dinge. Und da kann auch jeder hingehen, also wer Lust und Laune hat, morgen um 12 Uhr, das ist dann irgendwo weiter oben in einem der Konferenzräume, kann man sich diesen Vortrag anhören und auch eine Menge Erfahrung über den Wohnungsmarkt mitbringen.
Das war's.
Danke für den Hinweis. So, jetzt haben wir noch eine Frage dort hinten im Sessel.
Genau. meine Frage wäre eigentlich, was jetzt auch wieder stark bekommt, ist gar früher mehr dann vom Arbeitgeber auf geschützter Wohnraum oder wo auf der zur Verfügung gestellt, nur die KVB tritt das jetzt wieder ein, weil zeitweise keine Leute mehr da die Bahn fahren wird oder in die Büros gehen würden. Sehen Sie das ein bisschen als Chance auch wieder, dass dieser Bereich kommt? Oder ist es dann hauptsächlich eher ein Wohnraum, der dann wie bisher Gruppe zur Verfügung gestellt wird und vielleicht da keine Bürgerliche Chance gibt, das Ganze zu entlassen, wo dieses System. Weil natürlich ja auch, wenn eine Wohnung zum Arbeitgeber günstiger zur Verfügung gestellt wird, kann sich das ja auch ausüben auf die Konkurrenz auf dem Markt.
Ja, also wenn man in die Geschichte des Wohnungswesens des Nachkriegsdeutschland geht, ist das ja eine Idee gewesen, den sogenannten Werkswohnungsbau, den gab es gerade in Ruhrgebieten, riesige Siedlungen, Eisenheim in Oberhausen ist das, glaube ich, oder Duisburg, ich weiß jetzt gar nicht so genau, viele sogenannten Zechenkolonien, die es an den Bergbaustandorten gab, aber auch große Stahlkonzerne haben solche Werkswohnungen gebaut. Übrigens hier in Wuppertal, Vorläufer der GWG, war ein gewisser Herr Vorwerk. So, die ist da gegründet worden. Im Endeffekt, da ging es darum, natürlich haben die das natürlich gemacht, um die Arbeiter auch an den Betrieb zu binden und auch ein bisschen zu kontrollieren. Ne? Wenn Paul blau machte, dann wusste man, wo Paul ist, sowas in der Ecke. Ne? Also von daher, aber grundsätzlich ist es so, ist dieser Werkswohnungsbau auch früher steuerlich sehr stark gefördert worden. wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, war da so eine Förderquote bei um die 80%. Also zu, ja, das hatte aber auch den Hintergrund, dass dieser Werkswohnungsbau immer gebunden war. Es waren, obwohl es keine Sozialwohnungen im klassischen Sinne waren, so wie heute, waren es immer sozial gebundene Wohnungen. Das heißt, die Miethöhe, obwohl man sie nur an die Werksangehörigen vermieten durfte, da waren die Betriebsräte auch sehr mächtig, da gab es Wohnungsausschüsse. Deswegen hatten die Gewerkschaften, ob das IG Bergbau war oder IG Metall war, immer 95%ige Mitgliedschaftsquoten in den Betrieben, weil die Betriebsräte natürlich auch darüber bestimmten, wer eine Wohnung bekam. Das war schon auch eine, ich sag mal, so eine sozialpolitische Gemengelage, aus der die Sozialdemokratie auch sehr viel gesaugt hat, indem sie nämlich da ihr Wählerklientel hatten. Das muss man deutlich sehen. Das ist relativ weggeflossen. Aber dadurch, dass die gebunden waren, waren die Mieten günstig. Diese ganzen Werkswohnungsbestände, die gibt's übrigens heute noch. Die sind ja nicht zusammengefallen oder weggetragen worden. Die sind alle im Bestand von Vonovia, LEG, Viva West, Covidio, weil die im Grunde genommen, da ist, macht ja hier eine Zeche dicht, da hat ein Stahlunternehmen fusioniert, ThyssenKrupp, war ja ThyssenKrupp, Hösch und was es da noch so alles gab. Und diese ganzen Wohnungsbestände sind im Rahmen des Wegfalls der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 in diese großen Wohnungsunternehmen gegangen, im Endeffekt. Das gab es also mal. Es gibt jetzt eine sogenannte kleine Wohnungsgemeinnützigkeit, die ist von der letzten Bundesregierung, der Ampel, ganz so schlecht, wie sie immer geredet worden ist, ist ja auch nicht gewesen, auf den Weg gebracht worden. Sie ist aber, also wo auch wieder so etwas wie Werkswohnungsbau angedacht wird, sie ist aber mehr gedacht für kirchliche gemeinnützige Institution, genossenschaftliche Institution, aber es ist eine Chance, zumindest etwas auf dem Wohnungsmarkt zu machen. Ich befürchte nur, wenn da keine Beratungskapazität, also kirchliche, große kirchliche Träger können das selber. Auch große konservative Träger können das auch selber. Aber ich denke mehr so an diesen genossenschaftlichen Bereich, wo sich Leute zu auch Mehrgenerationenhäusern zusammenfinden. Das ist ja eine Gemengelage, die sehr interessant ist, die aber immer sehr kleinteilig stattfindet. Und wenn es da keine Beratungsmöglichkeiten gibt, so Anschub, Informationen und so weiter, dann versagt sowas sehr, sehr häufig im Endeffekt. Also vom Grundsatz ist das eine sehr positive Geschichte, ne?
Noch ein Sätzchen dazu.
Ja, ein Sätzchen zur Bundesbahndirektion, die ja eben gerade zu Wort kam oder als Thema genannt wurde. Auch aus meiner Sicht hat die Stadt seinerzeit, als die Möglichkeit bestand, eben diese Immobilie selber zu kaufen, natürlich möglicherweise ein Versäumnis, etwas versäumt, ja. Dieser Mietvertrag, dieser hohe Mietvertrag, der jetzt zustande kommt, hat natürlich, so das ist immer eine Gemengelage, einmal eine wirtschaftliche Gemengelage, dass man sagt, okay, wir führen jetzt hier städtische und andere Einrichtungen zusammen in einem neu renovierten Gebäude. Dazu stoßen wir dann altes, möglicherweise renovierungsbedürftiges ab. Und dadurch, dass es halt wirklich mitten im Zentrum ist, schaffen wir dann auch noch so eine Achse, so eine Laufachse innerhalb des Elberfelder Zentrums, attraktivieren das auch und holen diese wunderbare Immobilie neu in Wuppertaler Leben zurück. Also das ist so eine Mischkalkulation zwischen wirtschaftlichem Denken und Stadtentwicklung. Da kann man dann natürlich nie mehr so ganz schauen, aus welchen Gründen machen wir das jetzt oder was ist da das Wichtigere. Tatsächlich, sag mal, wenn man jetzt in die Historie schaut, ist natürlich der Fehler gewesen seinerzeit, dass man die Immobilien nicht selber übernommen hat als Stadt. Und jetzt halt jemanden, der sich sehr gut auskennt mit der Immobilienwirtschaft im Wuppertal und im Bergischen Land, traditionell schon über mehrere Jahrzehnte gut auskennt, ist da natürlich schon dazwischen gescheitert und hat da wahrscheinlich auch natürlich einen notwendigen wirtschaftlichen Vorteil. Weil die Frage ist ja, hätte das überhaupt eine Stadt leisten können, Stadt Wuppertal selber, eine solche Entwicklung? Wahrscheinlich nicht.
Ist auch einiges schief gelaufen.
Mit Blick auf die Uhr, als Radiomensch liebe ich das Fass Bundesbahndirektion sehr, da da ja viel Verwaltung reinkommt und viel Laufverkehr ist und niemand einzieht, würde ich das an der Stelle nicht vertiefen. Das kann man aber gleich noch, wenn die letzten Snacks wegschnabuliert werden.
Aber lassen definitiv. Sie mir nur ein kleines Bonbon dazu liefern. Das ist ja so ein, also in Bochum gibt's auch so ein Objekt, wo etwas das alte Landgericht wurde abgerissen, neu gebaut. Die Stadt hatte auch 40% der Gesamtimmobilie angemietet für übrigens 15,50 Euro, also einen Tag mehr, ne? War wahrscheinlich etwas hochwertiger ausgestattet.
Einkaufszentrum, wie ich noch gesetzt.
Und unten drunter ist ein Einkaufszentrum, noch eins, was man nicht braucht. Aber mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. Da gibt's ja auch so einen 30-jährigen Mietvertrag, ne, mit auch einer Indexklausel, ganz gefährlich, ne, gibt keinen gewerblichen Mietvertrag ohne Indexklausel. Das heißt, die 13,50 Euro in Wuppertal und die 15,50 Euro in Bochum werden in 5 Jahren Tacken höher sein, ne, jeweils 2% obendrauf. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Stadt Bochum mittlerweile eine noch andere Immobilie lieber gekauft hat, weil sie festgestellt hat, dass wenn der Investor Gewinne macht mit diesem ganzen Objekt im Grunde genommen, dass es für die Stadt immer billiger ist, langfristig so ein Objekt zu kaufen, zu renovieren, Kredit dafür aufzunehmen, das ist schon richtig, und dann entsprechend einzuziehen. Das Problem ist im Grunde genommen, wie kommt es, dass so ein Investor im Grunde genommen es schafft, so eine Immobilie zu kaufen, die auch die Stadt hätte kaufen können, wie ich das gerade verstanden habe, und anschließend macht die Stadt die Verträge. Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Unterm Strich vielleicht auch einfach ein Learning für die Zukunft, weil wir haben ja gemerkt, dass es in Wuppertal durchaus das eine oder andere Potenzial gibt. Gott sei Dank haben wir auch positive Beispiele gefunden heute Abend. Einfach zu schauen, was passiert mit dem Kaufhof. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe mir letztes Jahr die Hofaue angeguckt, wo auch studentisches Wohnen möglich ist, wo auch privat was getan wird. Von daher gibt es ja Möglichkeiten und auch schon Wege, die gegangen werden. Und um noch auf unsere Ursprungsfrage zu kommen, wie wir uns Wohnen in Zukunft leisten können, vielleicht ist die Antwort irgendwie. Irgendwie schaffen wir es. Es wurden heute Potenziale genannt mit Wohnberatung, was vielleicht die Kommune machen kann, weil wir gelernt haben, vielleicht ist die Bundespolitik nicht in der Rolle, in den nächsten Jahren was zu machen. Wir werden schauen. Das wird ja so oder so recht spannend, bis Ostern und danach auch. Und am Ende gibt es vielleicht noch die Verbraucherzentrale, die sich das Gesamtkonzept anguckt, wo nämlich welche Budgets haben wir eigentlich, was machen wir eigentlich, wenn die Energiekrise sich noch weiterzieht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Schritt zurück, dann sieht das Budget wieder anders aus, dann sieht Ihre Beratung vielleicht anders aus. Wir können ja mal nachfragen, wenn die Veranstaltungen zur Wärmepumpe immer noch so voll sind, dass die Feuerwehr schimpft. Das sind ja alles Sachen, die wir im Blick haben können. Und wir merken, es ist ein dynamisches Thema. Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr nochmal. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank an Sie drei, Herr Dese, Frau Schüler-Holstein und auch Herr Ramett fürs Mitdiskutieren. Danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Fragen stellen, fürs kritisch Nachfragen. Wie gesagt, die Box ist da für weitere Themen rund um den Komplex Wohnen, weil das kann man ja auch sicherlich nochmal aufdröseln. Und da hinten ist noch Essen, das wir gegessen werden. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit haben wir heute auch gelernt. Und da ist dann sicherlich noch Raum und Platz für weiteren Austausch. Und wenn es nicht gleich zu Ende flackert hier, können wir noch einen Moment verweilen. Vielen, vielen Dank. Ja.